und auch im Namen des Deutschen Hygienemuseums. Mein Name ist Susanne Ilmer und ich bin hier am Museum die Leiterin der Abteilung für Wissenschaft und Veranstaltungen und war in dieser Funktion gewissermaßen die Ansprechpartnerin für die Kooperation. Und bei meinen Kooperationspartnern dieser Tagung möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das ist für die Bundeszentrale für politische Bildung Frau Renitsch, die hier sitzt. Und das ist Frau Professorin Anja Besan, stellvertretend für die gesamte AG Serienforschung von der TU Dresden. So eine, wie immer, sehr angenehme und sehr interessante Kooperation. Wieso kooperiert nun das Deutsche Hygienemuseum Dresden bei einer Tagung zum Thema Politik in Fernsehserien? Wie passt das zu den Themen? Wie passt das zum Profil unseres Museums? Auch wenn ich eine genaue Definition dessen, was Politik und was das Politische ist, gern den beiden Politikwissenschaftlern, die auch die Tagungsleitung übernommen haben, überlasse, gehört es zum Selbstverständnis dieses Museums, ein politischer Ort zu sein. An dem Macht zum Thema von Ausstellungen wird, Machtverteilungen beobachtet und hinterfragt werden, Macht auch ausgeübt wird. Denjenigen im Publikum, die uns noch nicht kennen, kann ich das Deutsche Hygienemuseum entgegen seines vielleicht etwas eigentümlichen Namens als ein Diskurs- und Themenmuseum vorstellen, das in Ausstellungen wie Das neue Deutschland von Migration und Vielfalt, Reichtum mehr als genug, Arbeitssinn und Sorge, Kraftwerk Religion oder auch derzeit Sprache, Welt der Worte, Zeichen und Gesten, soziale, politische und kulturelle Zusammenhänge und Spannungen unserer Gegenwart in Objekten und szenografischen Konstellationen sichtbar macht und an alle Themen die Leitfrage stellt, wie wollen wir leben? Einen Gegensatz zwischen einem politisch entrückten Ort, zwischen dem Museum als einem politisch entrückten Musentempel intellektueller Spielereien und der harten politischen Realität draußen, wie ihn unser früherer Direktor und noch Direktor des Victoria und Albert Museums Martin Roth derzeit in den Feuilletons aufmacht, einen solchen Gegensatz sehen wir nicht. Insofern ist natürlich eine Tagung, die sich mit dem politischen Gehalt von kulturellen Medien, in dem Fall Fernsehserien, beschäftigt, bei uns genau richtig. Vielleicht verbindet Museen und Fernsehserien aber noch etwas anderes, was sie gerade hinsichtlich politischer Dimensionen zu einem problematischen Akteur macht, nämlich zu einem Medium oder zu Medien der Interpassivität. Anlässlich unserer Jubiläumstagung 2012 zum 100-jährigen Bestehen unseres Museums hat der österreichische Philosoph Robert Pfaller seine Theorie der Interpassivität recht provokativ auf Museen angewendet. Nicht, weil wir sie besuchen sollen, brauchen wir Museen, sondern weil sie uns einen Besuch ersparen können. Museen sind Orte der delegierten Erinnerung, die sich statt unser an das erinnern, was wir eigentlich vergessen wollen, und wir leben unbeschwert von dieser Erinnerung in ihrem Schatten. Ein bisschen grobschlächtig auf Fernsehserien appliziert, könnte man vielleicht die These aufstellen, wir brauchen Fernsehserien über und mit Politik, weil sie uns eigenes politisches Handeln ersparen. Als Zuschauer delegieren wir Politik an unsere Serienhelden und leben von keinem politischen Engagement angefochten, als Nichtwähler, fernab von jedem Engagement in Parteien, Vereinen und Initiativen in einer politikbefreiten Realität. Das wäre eine zugegeben vielleicht grobe These und ich hoffe sehr, dass sie auf der Tagung widerlegt wird. Jedenfalls danke ich Ihnen für Ihr Kommen, wünsche Ihnen interessante Gespräche, interessante Diskussionen und übergebe jetzt an Frau Renitsch. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Ilmer, und herzlich willkommen hier in dem Hygienemuseum. Wir von der Bundeszentrale für politische Bildung freuen uns sehr, dass wir hier sein können und auch kooperieren können. Deswegen nochmal ein großes Dank an Sie, Frau Ilmer, im Namen des Hygienemuseums und natürlich auch an Frau Besand und Herr Ahrenhöfel und der Arbeitsgruppe Weitersehen, die mit beteiligt war, natürlich ganz stark an der inhaltlichen Planung. Wir freuen uns auch sehr über die große Resonanz zur Tagung. Die Teilnehmerzahl war ursprünglich viel kleiner angesetzt und wir mussten sie gleich mehrfach aufstocken im Laufe der Planung und Anmeldungszeit. Und wir glauben tatsächlich, dass das zahlreiche Interesse und Ihr Kommen auch heute ein Zeichen vielleicht ist, dass unsere Ausgangsbeobachtung, dass da was dran sein könnte, nämlich dass Fernsehserien entgegen ihres Namens, des Fernsehserien, eigentlich nicht mehr nur oder nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich nicht mehr nur vor dem häuslichen TV-Gerät stattfinden, sondern eigentlich viel weitergehen und besonders, wenn man jetzt in den englischsprachigen Raum guckt, werden Fernsehserien, da erzähle ich Ihnen ja auch nichts Neues, Stichwort Netflix und Amazon, auch gar nicht mehr fürs klassische lineare Fernsehen produziert. Sei es nun diese breitere Zugänglichkeit oder seien es die erzählerischen und dramaturgischen Entwicklungen seit den 90er Jahren oder vielleicht auch die zunehmende Tendenz, dass Serien eben auch aktuelle gesellschaftliche Debatten aufgreifen. Alles das führt dazu, dass die Fernsehserie unbestritten heute ein wichtiges audiovisuelles Zeugnis unserer Zeit ist. Und das natürlich auch, und das hoffen wir hier in diesem Rahmen auch anzuregen, zur Diskussion anregen wird, eben nicht nur zu Hause im privaten Raum, sondern dass wir es auch hier in den öffentlichen Raum reinbringen in den nächsten Tagen. Die Auseinandersetzung mit Bewegtbildern und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung ist schon lange ein wichtiges Anliegen der Bundeszentrale für politische Bildung. Es erscheint heute eben zentraler denn je, wenn man bedenkt, dass wir uns der schieren Menge von bewegten Bildern in unserem Alltag nicht mehr entziehen können. Die Verbreitungswege haben sich in den letzten Jahrzehnten radikal geändert und somit auch die Aufführungsorte. Und wenn man eben früher in einer Fernsehsendung oder beim Stichwort Kino daran gebunden war, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein, so ist es heute nicht mehr der Fall. Sowohl Nachrichten als auch Webclips, das alles können wir eigentlich selber frei, wirklich mobil konsumieren. Doch das war eben nicht immer der Fall und die Geschichte der bewegten Bilder geht eben lange zurück und wirkt bis heute ohne Zweifel noch nach. Und deswegen bietet die BPB zum Beispiel auch Angebote zur Filmgeschichte und Filmvermittlung an. Denn Filme bilden sozusagen das audiovisuelle Erbe des 20. Jahrhunderts, das gesellschaftliche Veränderungen immer schon begleitet hat und auch in seinen vielen Bildsprachen, auch in Fernsehserien, bis heute nachwirkt. Zum Beispiel haben wir 2003 einen sogenannten Filmkanon mit initiiert und angestoßen, der versucht hat, gemeinsam mit Filmschaffenden, Filmhistorikern und Filmkritikern 35 zentrale Werke der Filmgeschichte zu bündeln und insbesondere für die schulische Bildung verfügbar zu machen und auch mit Material verfügbar zu machen. Und auch im Bereich Fernsehen sind wir seit Jahren aktiv mit gutem Erfolg, auch wenn die Beteiligung der BPB in dem Bereich nicht immer bekannt ist. Ich nenne Ihnen mal ein paar Beispiele von Formaten, an denen wir beteiligt waren, aktiv. Das war beispielsweise ein Wahlformat zur Bundestagswahl 2009 mit dem Titel Sido geht wählen, bei dem der deutsche Rapper Sido am Vorabend der Wahl, also da wurde es ausgestrahlt, mit führenden Politikern spricht und als authentischer Erstwähler, da er vorher tatsächlich noch nie zur Wahl gegangen ist, wirklich anführende Politiker die Frage gestellt hat, warum soll ich überhaupt wählen gehen. Das war so ein bisschen der Anstoß von Projekten. Ein anderes wäre ein politisches Comedy-Quiz mit Joko und Klaas, das wir bis 2012 zwei Staffeln mit ProSieben gemeinsam entwickelt haben. Und ein letztes Projekt wäre jetzt auf RTL 2, es ist schon gelaufen, aber online natürlich verfügbar, Zeit für Helden. Das ist ein Format, wo es um Zivilcourage im Alltag geht. Also Sie sehen natürlich auch an den Beispielen, dass wir ganz bewusst auch mit Privatsendern zusammenarbeiten, um durch diese eine für uns ansonsten schwierige oder auf klassischen Vermittlungswegen der politischen Bildung schwer greifbare Zielgruppe zu erreichen und Jugendlichen möglichst, also sozusagen breit angelegte Themen und auch Medienformate anzubieten. Der Bereich der audiovisuellen Medien führt ja auch immer stärker über eben klassische Medien wie Film und Fernsehen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, hinaus zu digitalen Angeboten. Und so sind wir hier auch in den letzten Jahren verstärkt dabei, Projekte und Formate beispielsweise mit YouTubern gemeinsam zu realisieren. Und eine unserer sehr erfolgreichen Kampagnen war YouTuber gegen Nazis zum Beispiel. Und hier kommt natürlich noch viel stärker als jetzt in den klassischeren Formaten, kommen die veränderten See- und Nutzungsgewohnheiten eigentlich zum Vorschein und natürlich auch die Möglichkeit der Partizipation bei dem Projekt, was darauf angelegt, dass man sozusagen ein Musikvideo von einem Rapper, das eingestellt wurde, mit eigenen Musikvideos gegen Nazis beantworten konnte und dadurch in Dialog getreten ist. Mit diesem enormen Stellenwert, den Medien und Bewegtbilder heute in ganz unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens einnehmen, muss es auch selbstverständlich sein, dass es ein zentraler Teil der Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung ist. Und deswegen freuen wir uns sehr über Ihr Kommen und über die Möglichkeit, uns auch sozusagen in ein für uns neues Themenfeld, nämlich das der Fernsehserien, vorzuwagen. Abschließend möchte ich nicht versäumen, Sie noch einmal kurz, Sie haben ihn wahrscheinlich beim Reinkommen schon gesehen, auf unseren Büchertisch hinzuweisen, der gegenüber der Anmeldung ist. Sie finden hier weitere Publikationen und Materialien, die wir anbieten. Viele davon sind kostenlos für Sie mitzunehmen. Sie können natürlich auch immer ausweichen auf unsere Webseite www.bpb.de. Da sind auch viele Texte beispielsweise als PDF online direkt downloadbar. So, ich freue mich wirklich sehr auf die gemeinsame Tagung mit Ihnen allen und auf die spannenden Diskussionen. Und möchte jetzt abgeben an Professor Dr. Anja Bieselt und Professor Dr. Aaron Höffel. Dankeschön.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Anja Besand.
Ich bin Marc Aaron Höffel und auch im Namen der gesamten Gruppe, der Dresdner Gruppe Weitersehen, Dresdner Beiträge zur Fernsehforschung, heißen wir Sie ganz herzlich willkommen. Und wir zwei wollen Sie jetzt zunächst mal durch den heutigen Tag tragen und Ihnen auch schon sagen, was in den nächsten beiden Tagen geplant sein wird. Vorher möchte ich aber noch mal mich auch in den Chor der Bedankenden einreihen und zunächst natürlich der Bundeszentrale ganz herzlich danken. Ohne die nicht zuletzt auch finanzielle Förderung wäre diese Veranstaltung überhaupt gar nicht denkbar gewesen. Dankbar auch, wie schon zu vielen Anlässen zuvor, natürlich auch dem Haus, dass wir hier sein dürfen und dass die Technik wie immer so wunderbar, jedenfalls beim Check, funktioniert hat und auch hoffentlich weiter funktionieren wird. Dank natürlich auch an den Zusammenhalt, der jetzt, dazu sage ich gleich noch ganz kurze Worte, der jetzt seit 2 Jahren hier in Dresden sich konstituiert hat und unglaublich produktiv über Fächergrenzen und Bereichsgrenzen hinweg veritable Ergebnisse zur Serienforschung präsentiert. Und last but not least natürlich danken möchten wir auch all denen, die heute den Weg hierher gefunden haben, die das Thema spannend finden. Überraschenderweise scheinen ja viele dieses Thema spannend zu finden. Die Frage eben Politik und Fernsehserien, Politik in Fernsehserien. Was bisher geschah, das kennen Sie aus vielen Formaten. Vor etwas mehr als 2 Jahren kamen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz unterschiedlicher Fächer, die entweder sowieso professionell Serien gucken müssen, weil sie darüber forschen und lehren, und andere, die das einfach gerne machen und jetzt eine Legitimation dafür brauchten, zu sagen, ich gucke auch House of Cards oder ich gucke sogar Walking Dead oder wie auch immer. Das ist ein sich zunächst loser Forschungszusammenarbeits-, Diskussionsverbund gründete, der dann auch sehr schnell anfing, Veranstaltungen zu organisieren. Und unsere Gründungsveranstaltung, das war dann eher ein Auftakt-Workshop, wo jeder mal so zeigte, was er oder sie eben gerne guckt, beforscht und was ihn interessiert an diesen Formaten. Und sehr schnell schloss ich dann eine Veranstaltung an zu True Detectives, die für uns ungemein spannend war, weil wir da tatsächlich das, was man so Synergieeffekte nennt, spüren konnten. Es waren Studierende da, Teilnehmer, wo auch immer sie denn herkamen, wie auch immer sie von dieser Veranstaltung erfahren hatten, die ein unglaubliches Hintergrundwissen zu unterschiedlichen Bezügen, Quellen von True Detective einspeisten. Das ist übrigens was wir uns von diesen 2,5, 3 Tagen auch erhoffen, dass also wir gemeinsam so unseren Wissensfundus, unsere Interpretationsansätze, unsere Fragen zusammenbringen. Dritte Veranstaltung, und die Abstände wurden eigentlich immer kürzer, war dann eine Veranstaltung, wo wir ja, Väter, Kinder, Mütter, Kinder, Generationen, Intergenerationen-Themen thematisiert haben. Und die letzte Tagung ist auch gar nicht so lange her, das war eben eine Tagung zu einem sehr populären Format nicht zuzukriegen, nämlich zu Zombies.
Genau, Marc hat es schon gesagt, diese Veranstaltungen, die wir bis jetzt gemacht haben, waren alle etwas kleiner als die Veranstaltung heute hier. Sie hatten aber gemeinsam, dass es sehr diskussionsorientierte Veranstaltungen waren, also dass es immer zentrale Beiträge gab, aber dass es uns dabei immer sehr wichtig war, ins Gespräch miteinander zu kommen, weil das Schöne, wenn man sich mit populären Materialien beschäftigt, ist, dass die allermeisten über diese Materialien verfügen, also die Serien auch gesehen haben, und man dann eben immer nach den Beiträgen sehr gut ins Gespräch kommen kann. Das wünschen wir uns wirklich auch für diese Veranstaltung hier und hoffen, und dafür stehen Saalmikrofone bereit, ich habe extra noch welche dazu geordert, dass wir mit Ihnen auch in diesem großen Raum gut ins Gespräch kommen können an dieser Stelle. Um was geht es in dieser Episode? Sie haben jetzt gehört, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Diese Episode dreht sich um Politik in Fernsehserien. Das ist auf großes Interesse gestoßen. Und so ein bisschen kann man sich die Frage stellen, warum? Warum ist das eigentlich so spannend? Oder wie kann man das Verhältnis von Politik und Fernsehserien ganz kurz und schlaglichtartig überhaupt beschreiben? Eine erste Möglichkeit, das zu tun, das wäre vielleicht eine ziemlich nüchterne, ist zu sagen, Fernsehserien nutzen ganz offensichtlich Politik als Kulisse. Denken wir an House of Cards, nur hier als Beispiel. Ob es in House of Cards tatsächlich so sehr um Politik geht, stelle ich jetzt mal in Frage. Da können wir aber die nächsten Tage noch weiter drüber diskutieren. Sicher ist, es spielt in einer politisch gekennzeichneten Umgebung House of Cards.
Man könnte sich ja fragen, welche Serien gucken wir oder welche Serien testen wir, durchforschen wir, um Politik als Gegenstand herauszufinden. Und zunächst denkt man dann wahrscheinlich tatsächlich an Borgen, an Serienformate wie West Wing, House of Cards, Commander in Chief, Scandal und so weiter und so fort. These wäre jedenfalls, oder wäre zunächst mal, was durchaus auch zu bestreiten wäre, dass es Serien ohne Politik gar nicht gibt, dass also Politik sich immer offensichtlich oder gar nicht mal so offensichtlich einschleicht und dass sich sogar ein Format wie Walking Dead, 7. Staffel, 1. Folge, da bin ich nicht mehr ganz so sicher, aber nehmen wir mal die anderen Staffeln, also zumindest mal die ersten 6 Staffeln, sicher über unterschiedlichste gesellschaftliche oder politische Entwürfe oder Herrschaftssysteme diskutieren ließe. Das wäre also der Punkt zu sagen, Fernsehen ohne Politik gibt es gar nicht. Weiterhin könnte man auch sagen, Fernsehserien, und das ist wahrscheinlich etwas Spezifisches, wo schon eine Unterscheidung auch zum Film zu machen wäre, Fernsehserien können natürlich durch die kürzeren Produktionsvorläufe auch Stellung nehmen zu aktueller Politik, fast kann man sagen zu tagesaktueller Politik.
Und da haben wir mal ein Beispiel mitgebracht. Das erste, das wir an dieser Stelle zeigen.
I can't make love till I've decided who to vote for.
Yep, it's the American way.
It's 3 a.m. and the phone's ringing in the White House. Who do you want to answer that call? Hillary Clinton?
Hello? The Situation Room? I'll be right there. It's for you.
Yes, from now on, it's always for me.
Or Donald Trump.
Not now, I'm on Twitter. And Elizabeth Warren tweets too damn much. Glad I exiled her. Send. Oh, and put my name on the Lincoln Memorial. Make Chris Christie eat a worm just for laughs. Disband NATO and make me some scrambled eggs in a gold plate. What? Fine, I'll be right there. We're too late. The Chinese fleet is advancing. Just build another wall. Yes, in the ocean, loser.
Paid for by...
Okay, das sind die Simpsons. Die Simpsons werden seit langer Zeit auch in der politischen Bildung diskutiert, weil sie oft sehr explizit an solchen Themen arbeiten. Und wenn man sucht nach Vorhersagen, die die Simpsons getroffen haben, dann wird man da auch fündig. Das werden wir gleich auch noch zeigen. Der nächste Punkt wäre, Fernsehserien interagieren mit Politik, also tatsächlich mit realer Politik. Dafür haben wir ein Bild mitgebracht. Das ist ein Stand in Illinois, der im Rahmen der realen Vorwahlen aufgebaut worden ist und wo Frances Underwood als realer Kandidat quasi im echten US-Präsidentschaftswahlkampf präsentiert worden ist und auch großen Zuspruch erfahren hat an dieser Stelle. Der nächste Punkt wäre aber auch, Fernsehserien reagieren auf Politik. Auch da haben wir ein Beispiel von Frances genommen. Und zwar gibt es Frances Underwood, ja, als Charakter wird er quasi in der realen Welt öfter präsentiert und dementsprechend hat er natürlich auch einen Twitter-Account. Und das hat er vor ganz kurzer Zeit geschrieben zum aktuellen Wahlkampf. Unser nächster Punkt wäre, Politik reagiert auf Fernsehserien, also umgekehrt zu sagen, es ist nicht nur so, dass Fernsehserien reagieren, sondern auch die Politik reagiert auf Fernsehserien. Das ist jetzt hier zunächst mal nur ein illustratives Bild, ne, das deutlich macht, natürlich guckt das politische Personal auch diese Serien. Das sagt noch nicht so viel, aber auf der nächsten Folie habe ich einen Ausschnitt mitgebracht, weil ich glaube, dänische Zeitungsartikel hätten uns jetzt hier nicht so weitergeholfen. In Dänemark gibt es eine wirklich umfassende Diskussion darüber, inwiefern die Fernsehserie Borgen, die man ganz anders ausspricht, aber ich kann das nicht, tatsächlich das Skript geliefert hat für die reale Politik, die darauf gefolgt hat und inwiefern der Wahlausgang auch sehr stark davon beeinflusst war, dass die Spitzenkandidatin der zentralen Figur der Serie sehr ähnlich gesehen hat. Also da gibt es tatsächlich quasi messbare Effekte. Und dass das jetzt nicht nur in Dänemark passiert, wird hier auch noch angedeutet, das ist ein Artikel aus der Frankfurter Rundschau, wo Sie unten an dem Text sehen, dass man eben auch in Deutschland sich die Frage stellt und mit Politikern wie Jürgen Trittin, bekennender Fan von House of Cards, diskutiert, inwiefern sie eigentlich auch beeinflusst werden durch das, was im Fernsehen in fiktionalen Formaten zu sehen ist.
Und damit sind wir ja schon sehr stark bei der Verbindung von Wirkung, von Wirklichkeit und filmischer Wirklichkeit, Realität. Und so könnte man sagen, Fernsehserien dienen auch wie so etwas wie ein Seismograph des Politischen. Und mitunter könnte man ja fast hellseherische Fähigkeiten bei denen attestieren, ja, die Fernsehen machen. Vergleichen Sie mal oder schauen Sie sich mal diesen Spot an.
Aus 2000. Es ist schlechte Qualität, aber es ist kein Fake. Und jetzt achten Sie auf den Zettel. Wahnsinn, ne? Ist kein Fake. Also natürlich könnte es geskriptet sein mit dem Zettel, ne? Das könnte natürlich sein.
So, okay. Und wenn wir das jetzt akzeptieren, dass es kein Fake ist, könnte es durchaus ja Angst machen, sich vorzustellen, dass Fernsehserien auch Politik vorbereiten könnten oder vielleicht auch Stimmungen beeinflussen könnten in eine ganz bestimmte Richtung. Und ich zeige Ihnen jetzt einen Clip und Sie können dann überlegen, welche politische Partei vielleicht ja das als politischen Slogan durchaus nützen könnte.
damit geht, aber für mich ist das relativ offensichtlich und auch bestürzend, diesen Clip quasi vor dieser Hintergrundfolie sich mal anzugucken. Okay, wir wollen diesen Reigen von Beispielen auch abschließen mit einem letzten Satz, nämlich dem Satz: Fernsehserien bieten möglicherweise Maßstäbe zur Bewertung von Politik. Da habe ich ein jetzt nicht ganz ernstes Beispiel dafür dabei. Aber ich meine es gar nicht so unernst, wie man es anhand dieses Bildes vielleicht denken könnte. Ich glaube, dass das tatsächlich zuweilen der Fall ist, also dass das für die Bewertung herangezogen wird. Und dazu kommt dann noch viel mehr auf den verschiedenen Podien oder Panels, die Sie hier erleben werden. Deshalb würden wir an der Stelle sagen, to be continued. Wir wollten das nur anreißen, wir wollten nicht vorgreifen an dieser Stelle, sondern einfach nur mal den Bogen aufmachen. Wir müssen jetzt noch so ein paar organisatorische Dinge sagen, damit Sie Klarheit haben, wie das ganze Programm ablaufen wird. Es ist ja immer so, dass das gedruckte Programm in letzter Minute noch so ein bisschen verändert werden muss. Dazu haben Sie aktualisierte Programme, Papiere wahrscheinlich alle am Eingang bekommen, nehme ich an. Es ist heute so, dass wir zwei Vorträge hier im Raum hören werden. Als erstes einen Vortrag von Andreas Dörner und dann einen Vortrag von Marc Ahrenhöfel. Der Tag morgen wird logistisch ein bisschen heute noch ganz wichtig, sind Sie alle eingeladen, durch die Bundeszentrale für politische Bildung im Anschluss an die beiden Vorträge zu einem Empfang und Abendessen, das draußen gegeben wird, dann noch in Gesprächen zu vertiefen und sich auszutauschen, auch mit Referentinnen und Referenten ins Gespräch zu kommen, mit wem Sie eben sprechen möchten. Morgen wird der Tag dann logistisch ein bisschen herausfordernder. Da beginnen wir auch wieder hier im Raum mit einem zentralen Vortrag von Katja Kanzler und gehen dann in parallele Panels. Bei den parallelen Panels haben wir jetzt mal Markierungen hier jeweils angebracht, wo die stattfinden. Also der Vortrag von Brigitte Georgi-Finley wird hier im Raum stattfinden, der Vortrag von Christian Schwake im Hörsaal und der Vortrag von Brigitte Fuhrmann und Stefanie Hellner im kleinen Saal. Wir machen mal gleich die nächste Folie. Genau, also wir sind hier im großen Saal. Der kleine Saal ist quasi hinter dieser Wand da hinten. Das ist ganz einfach. Und der Hörsaal befindet sich zwei Stockwerke über uns, wobei ich nicht weiß, was dazwischen ist. Also zwischen zwei und vier ist ein rätselhaftes Stockwerk, das wir nicht kennen. Aber Sie kommen in dieses vierte Stockwerk nur auf einem einzigen Weg. Nämlich durch diese Türen, ja, Sie sind durch diese Türen reingekommen, Sie gehen dann aber durch diese Türen und finden dort zwei Aufzüge und mit den Aufzügen fahren Sie in den vierten Stock. Es gibt keine Treppe dorthin. Sie müssen mit den Aufzügen fahren. Ja? Das weiß ich nicht, Herr Vogel. Es gibt eine Flucht. Ja, genau, eine Fluchttreppe ist verschlossen. Genau. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, was auch nicht ganz unwichtig ist, alle, die das Haus kennen, wissen, dass Toiletten im Untergeschoss sind, aber auch durch diese Türen sind auch Toiletten. Also falls Sie die suchen, Sie müssen nicht immer ins Untergeschoss gehen, das geht auch hier. Zurück zu den, parallelen Panels. Die Panels morgen, die ersten drei Panels haben wir farbig markiert und da sehen Sie, dass das Panel von Brigitte Fuhrmann und Stefanie Hellner eine andere Farbe hat. Das ist nämlich ein Panel, das heißt Serien lesend leicht gemacht und ist quasi unser Einsteiger-Panel. Also Sie werden sich ja erst in der Kaffeepause final für Panels entscheiden, bitte. Wenn Sie dann nachher beim Kaffee nach draußen gehen, müssen Sie sich alle auf eine Liste eintragen. Jeder von Ihnen muss danach wissen, in welchem Panel er ist. Und die Abfrage, die die Bundeszentrale schon mal durchgeführt hat, würden wir gerne an dieser Stelle für nichtig erklären, weil es so großes Chaos gegeben hat, dass wir eigentlich gerne von vorne anfangen würden mit dieser Einschreibung. Also nutzen Sie die Kaffeepause, um sich auch für eines der Panels zu entscheiden. Und das Panel von Brigitte Fuhrmann und Stefanie Hellner ist auch auf 30 Teilnehmer begrenzt. Alle anderen sind frei in der Zuordnung, aber das ist quasi unser pädagogisch-didaktisch anspruchsvollstes Panel. Und deshalb ist es teilnehmerbegrenzt. Okay?
So, lasst noch was liest. Einige kurze Bemerkungen auch zum Samstag. Da haben wir die einzige Verschiebung oder auch die einzige Absage zu beklagen, die wir ja in der Planung so nicht gedacht hatten. Wir werden aber trotzdem ein vollständiges Programm absolvieren können, indem wir uns um 9.30 Uhr hier zusammenfinden und später dann, und das wäre der neue Teil, eine Podiumsdiskussion veranstalten zu den abschließenden Fragen, die ja wahrscheinlich auch eine motivationale Grundlage dafür bieten, dass wir überhaupt hier zusammengekommen sind. Nämlich einmal die Frage, was macht denn eigentlich diesen Gegenstand, diese Formate so faszinierend? Also ist das die Politik? Das wäre natürlich überraschend, wenn wir von Politikverdrossenheit aller Orten hören. Also woran mag das liegen? Und das Zweite wäre dann zu fragen, was macht man denn mit Fernsehserien, mit politischen Fernsehserien, mit Politik in Fernsehserien, in Bildungskontexten? Wie kann man sie dort fruchtbar bearbeiten? Geht das überhaupt und welche Fragen stellen sich da überhaupt?
Das wäre das Programm. Wir wollen an der Stelle nochmal unterstreichen, was ich glaube, oder wir beide jetzt schon recht deutlich gesagt haben. Wir sind der Meinung, dass das ein Gegenstand ist, bei dem jeder wirklich mitreden kann und wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und Sie sollten da überhaupt keine Scheu haben, auch widerstreitende Deutungen einzubringen und zu sagen, also so wie ich das hier gerade gehört habe, so sehe ich diese Serie überhaupt nicht. Für mich sagt diese Serie dies oder jenes. Da wollen wir Sie animieren und wir haben ein bisschen später angefangen. Ich glaube, wir können es schon noch wagen, Sie bereits jetzt zu fragen, na, was haben Sie denn so gesehen? Wer von Ihnen hat House of Cards gesehen? Ja, alle, würde ich sagen. Okay, Game of Thrones. Viele. Homeland. Auch viele. Wahnsinn.
The Walking Dead.
Justify. Oh, wenig. 4, 5.
The Good Wife.
Etwas mehr. Narcos. Oh, das war sehr motiviert. Das ging schnell. How I Came Away with Murder. How to Come Away with Murder.
Sorry.
Ich nicht. Ne? Real Humans. Okay, nicht so viele. Weiter. Weißensee. Aha. Borgen.
Sons of Anarchy.
Aber viel Gucker haben wir hier.
Das ist natürlich eine Generation.
Es gibt Leute, die melden sich jedes Mal. Bonanza, hatten
wir
das?
Hatten wir schon.
Orange is the New Black. The Americans.
West Wing. Girls. Dr. House.
Auch viele. Jetzt Sherlock. Oh, alle.
Wow.
Alles Anglisten.
How I Met Your Mother.
Auch alle. Ich nicht. Lost. Viele. Breaking Bad. Alle. Also Sie haben Zeit, ne? Sopranos. Sopranos,
okay.
Die Mutter aller Serien. Damit wollen wir schließen und das Wort übergeben an unseren ersten Referenten.
Ja, man freut sich ja immer, wenn man die ja etwas langatmig geratene Einleitung überstanden hat. Wahrscheinlich auch geht das so auf Seiten des Publikums so. Vor allen Dingen aber als Einladender freut man sich, wenn man ja jemanden vorstellen kann, über den man sich wirklich freut, dass man ihn hat gewinnen können. Von daher würde ich Ihnen jetzt gerne Herrn Professor Dr. Andreas Dörner vorstellen, der einschlägig in diesem Feld ist wie kaum ein anderer und seit vielen, vielen Jahren genau zu dem Thema ja, forscht und publiziert, das uns hier interessiert, nämlich Fernsehen und Politik oder das Fernsehen als politisches Medium. Einschlägig, fast könnte man sagen, oder müsste man fragen, ob das sogar eine Begriffsprägung war, also die Rede von Infotainment, andere Arbeiten über Wahlkämpfe, die Diskussion über die Mediatisierung, vielleicht könnte man auch sagen, Amerikanisierung, Eventisierung von Politik und von Wahlkämpfen, all das also aufgearbeitet und in jüngerer Zeit oder vielleicht gar nicht mal so jüngerer Zeit auch ein neuer Forschungsschwerpunkt, der sich direkt mit dem Thema beschäftigt, was uns hier direkt angeht, nämlich Fernsehserien und Politik, Politik in Fernsehserien. Von daher bin ich sehr gespannt, freue mich also auf Andreas Dörner, auf seinen Vortrag Politserien, unterhaltsame Konstruktion des Politischen.
Sie können das drauflegen und so weiter. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich bin aus privaten Gründen etwas sozusagen von der Rolle, hoffe aber, dass ich das trotzdem einigermaßen gut rüberbringen kann heute, auch mit der Technik. Es ist ja ein Running Gag, dass gerade Medienwissenschaftler immer es nicht auf die Reihe kriegen, die Technik zum Laufen zu bringen. Zu meiner Entschuldigung muss ich vielleicht vorweg sagen, dass ich eigentlich auch aus der Politikwissenschaft komme, sozusagen bis zur Habilitation mich auch als Politikwissenschaftler fühlen und bezeichnen konnte. Dann aber aufgrund sozusagen fachspezifischer Gemengelagen irgendwann in die Medienwissenschaft übergewechselt bin, wo ich dann frei war, meinen Interessen, nämlich unter anderem eben dem Interesse auch an diesem Gegenstand, Politserien, politische Filme und so weiter, nachzugehen. Ich finde das ganz toll, diesen Kontext, der sich hier an der Uni Dresden entwickelt hat. Sowas wäre ja, würde ich jetzt fast als Veteran formulieren, zu meiner Zeit gar nicht denkbar gewesen. Also als ich noch Politikwissenschaftler war, war, glaube ich, die Politikwissenschaft noch nicht so offen, um überhaupt die Relevanz eines solchen ja immerhin sehr, sehr reichweitenstarken Gegenstandes adäquat erkennen zu können. Eigentlich könnte ich jetzt auch sagen, die beiden haben ja im Grunde genommen schon alles gesagt. Was soll ich jetzt eigentlich noch sagen? Aber ich glaube, ein paar Aspekte kann ich dem, was schon gesagt wurde, hier noch hinzufügen. Erstmal muss ich sagen, als ich hier reinkam und diesen Screen gesehen habe, war ich natürlich mega beeindruckt, weil ich im Frühjahr dieses Jahres schon mal im Deutschen Bundestag war, wo ein großer Sitzungssaal für Abgeordnete war. Da ging es um ein ähnliches Thema, ja, Politserien, was machen die eigentlich mit dem Bild der Politik. Ich hatte schön Folien vorbereitet und dann war ein Screen, der ungefähr ein Hundertstel dieser Größe hatte. Keiner konnte die Folien lesen, so viel also zur technischen Ausstattung des Deutschen Bundestages. Hier ist es sehr, sehr viel besser. Und insofern denke ich, dass die Folien und sicherlich auch die Einspielausschnitte, die ich mitgebracht habe, gut sichtbar sein werden. Bevor ich anfange oder mit meinem Einstieg, muss ich direkt auch nochmal die Frage voranstellen, weil die Serie, an der ich so ein bisschen meine Argumentation aufhänge, gerade nicht genannt wurde. Nämlich die Serie Scandal. Wer hat denn die Serie Scandal schon mal gesehen von Ihnen? Aha, gut. Dann kann ich ja, das war nämlich jetzt sehr wenig, was an Meldungen kam, dann kann ich ja vielleicht auch Ihnen noch den Blick auf eine nicht ganz so bekannte, aber in den USA doch sehr, sehr populäre und reichweitenstarke Serie eröffnen. Wir springen mal direkt in die Serie rein. Die Hauptstadt der Vereinigten Staaten, Washington D.C., befindet sich in totaler Aufruhr. Bei einem Attentat auf den amtierenden Präsidenten wurde dieser durch mehrere Schüsse niedergestreckt und liegt bewusstlos im Krankenhaus. Der vermeintliche Täter wird in den Kellern des CIA unter den Augen des zuständigen Staatsanwaltes gefoltert. Gleichzeitig befindet sich ein politischer Großskandal, eine Manipulation bei der letzten Präsidentschaftswahl, kurz vor der Aufdeckung. In dieser hektischen Gemengelage formuliert Harrison Wright, Mitarbeiter der Krisenberaterin Olivia Pope, worum es in der Politik geht. Und jetzt noch der Knopf hier, ja. Und gibt uns, und das ist schon ein wunderbarer Einstieg in das Thema Politserien, eine Definition. There's a whole other layer of DC, you know, where real politics happen, where decisions are made. Not about democracy or the flag, but power. This is about things that go bump in the night. Interessante Politikdefinition. Stuff that regular Americans never hear about. This is the real deal. Die Formulierung stammt aus der zweiten Staffel der Serie Scandal und macht zweierlei deutlich. Erstens, Politserien bieten uns mediale Konstruktionen des Politischen, die deutlich abweichen von dem Bild, das wir aus der üblichen Berichterstattung kennen. Diese Konstruktionen verdichten sich mitunter in expliziten Definitionen, wie der gerade eben zitierten, wo uns ganz klar gesagt wird, reale Politik dreht sich nicht um normative Vorstellungen von Demokratie und ihre feiertäglichen Symbole, sondern um die moralfreien, machtorientierten Motive des politischen Alltags. Die Episoden und Staffeln der Serien sind dann verstehbar als narrative Entfaltungen dieser Definitionen, als Erzählungen, die eine andere politische Realität sichtbar werden lassen. Zweitens, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, machen uns Politserien das Versprechen, einen Blick auf die Hinterbühne der Politik werfen zu dürfen. Sie verheißen uns Einsichten, von denen, wie Harrison Wright hier sagt, der Normalbürger noch nie gehört hat. Und dieses Versprechen lockt viele Zuschauer an, zumal da, wo es durch intensiven Realitätsbezug der Serien Glaubwürdigkeit gewinnt. So greifen fiktionale Serienwelten fortlaufend außermediale Realitäten auf. Wir haben gerade ja schon von einigen Beispielen gehört. Bei Scandal verursachte Folge 14 der vierten Staffel heftige Diskussionen in der amerikanischen Öffentlichkeit, als explizit das Problem der Polizeigewalt gegen schwarze Bürger thematisiert wurde, das in den Jahren zuvor ja schon mehrfach zu heftigen Unruhen im Land geführt hatte. Der Ausstrahlungszeitpunkt der Episode war unabsichtlich perfekt gewählt. Sie wurde gesendet am 5. März 2015, also nur einen Tag, nachdem die Grand Jury in Ferguson, Missouri, entschieden hatte, dass der weiße Polizist, der den schwarzen Michael Brown getötet hatte, nicht vor Gericht muss. Die fiktive Welt der Serie schien auf einmal mit der außermedialen Welt zu verschmelzen und einen direkten Kommentar zum skandalösen Freispruch der Jury abzugeben. Aber auch die Figuren in Scandal sind mit Realitätsindikatoren versehen. So ist die Krisenmanagerin Olivia Pope, Hauptfigur in der Serie, deutlich erkennbar der real existierenden PR-Fachfrau Judy Smith nachempfunden. Smith hatte früher in der Administration von George W. Bush gedient und gilt seit Jahren als einer der prominentesten Fixer oder Troubleshooter im politischen und wirtschaftlichen Leben der Vereinigten Staaten. Sie managte Krisen wie die Iran-Contra-Affäre, hat die PR während des Irakkriegs geleitet und hat auch für Bill Clinton den Monica Lewinsky-Skandal bearbeitet. Pope ist Smith und Smith arbeitet im realen Washingtoner Skandalsumpf. So stellt die Serie einen besonderen Authentizitätsanspruch her. Wenn Judy Smith dann zusätzlich noch im Produktionsteam der Serie als Co-Producer tätig ist und die Autoren mit ihrem Praxiswissen berät, ist die Brücke zwischen Fiktion und Alltagswelt perfekt. Eine solche Einbindung von Fachleuten ist jetzt kein Einzelfall. Man kennt es zum Beispiel von Michael Dorps, dem Buchautor der House of Cards-Serien, also sowohl der britischen wie auch der amerikanischen. Er war Berater von Margaret Thatcher und arbeitete später auch als Stabschef der Regierung. Und auch die berühmt-berüchtigte ZDF-Serie Kanzleramt hat ja bei ihren Drehbüchern auf einen ehemaligen Redenschreiber von Willy Brandt zurückgegriffen. Das heißt, Insiderwissen fließt immer wieder in Politserien ein und sorgt dafür, dass sie genügend Realitätsgehalt haben. Trotz all dieser Realitätsindikatoren ist den Zuschauern in der Regel klar, dass es relevante Unterschiede zwischen der fiktionalen Realität einer Serie und der nicht fiktionalen Realität der politischen Alltagswelt gibt. Niemand würde unterstellen, dass politische Lügen und Betrugsmanöver, sogar Mord und Folter in dem Maße die Politik prägen, wie es Scandal oder auch House of Cards behaupten. Was also macht die spezifische Realität politischer Unterhaltungsserien aus? Welche Bilder des Politischen werden hier produziert und welchen Einfluss vermögen sie zu entfalten? Diese Fragen möchte ich jetzt im Weiteren etwas genauer beleuchten. Die Serie Scandal ist in mancher Hinsicht ein symptomatisches Beispiel für den gegenwärtigen Boom von Politserien in den USA. Die Serie wird seit 2012 vom Sender ABC in bislang 5 Staffeln mit 90 Episoden ausgestrahlt. Die nächste ist schon in Vorbereitung und ist beim Publikum ausgesprochen erfolgreich. Sie erreicht teilweise über 12 Millionen Zuschauer. Die Reichweiten der zuletzt ausgestrahlten Staffel lagen bei durchschnittlich 10,86 Millionen. Die Serie wurde kreiert durch die erfahrene Produzentin Shonda Rhimes, die bereits seit vielen Jahren mit Erfolgsprodukten wie etwa der Krankenhausserie Grey's Anatomy bislang meiner Rechnung nach 269 Folgen in bislang 12 Staffeln ausgesprochen populär in der amerikanischen Medienkultur unterwegs ist. Und es ist schon spannend, dass jemand, der eben normalerweise Krankenhausserien oder sowas produziert, Melodramen, jetzt auf einmal eine politische Serie spannend findet. Und das liegt eben daran, dass sie irgendwann besagte Judy Smith traf und die ihr eben Einblicke in die politische Welt eröffnete, die ihr neu waren. Und dann sagte sie, das ist eigentlich Stoff fürs Fernsehen. Damit kann man erfolgreich Fernsehen machen. Die Serie Scandal ist, ich sagte, in mancher Hinsicht typisch für das, was man heutzutage so als moderne Qualitätsserie, Politserie bezeichnen kann. Das ist typisch ein Genre-Mix, in dem Fall aus Krimi, Action, Agenten-Thriller und Melodrama. Ja, das zieht natürlich die Leute an. Zweitens eine komplexe Erzählstruktur, die immer zugleich Elemente der Episodenserie, also der Series und der Fortsetzungsserie mit übergreifenden Handlungssträngen verbindet. Sie hat ein unglaublich hohes Erzähltempo, ja, es stellt also Anforderungen an den Zuschauer, bringt geschliffene Dialoge und zeigt auch einen sehr schnellen Schnitt, ja, was dazu führt, dass zum Beispiel ältere Zuschauer teilweise auch gar nicht mehr so gut den Handlungsfolgen folgen können. Besonders wichtig die Figurenkonstruktion, die in der Regel komplex ist, komplex angelegt, die moralisch ambivalente und auch ungewöhnlich komponierte Figuren vorführt. Das heißt, Figuren, die stark und schwach zugleich sind, Figuren, die dunkle Geheimnisse haben und sich in keiner Weise auf traditionelle Muster von Gut und Böse, Helden und Schurken reduzieren lassen. Also Olivia Pope zum Beispiel, die Hauptfigur aus Scandal, ist einerseits eine total taffe, super erfolgreiche, managerhafte Frau, die andererseits aber gegenüber dem Vater und auch gegenüber dem weißen amerikanischen Präsidenten, mit dem sie sozusagen diverse Affären durchlebt, sehr, sehr klein. Wir werden das gleich auch in einem Ausschnitt noch sehen. Ja, also einerseits super stark, andererseits super schwach. Dann gibt es die Figur des Stabschefs im Weißen Haus, der schwul ist, der also einen Ehemann hat, auch das eine interessante Konstruktion, und der überhaupt keine Probleme damit hat, bestimmte Kommunikationskonstellationen dadurch zu lösen, dass er einen Auftragskiller anheuert. Ungewöhnlich, aber zeigt sozusagen, wie hier die Figuren konstruiert sind. Ja, ein sehr sympathischer Mensch, der aber im nächsten Moment anruft und sagt, komm, jetzt mach den mal platt. Diese komplexe Figurenkonstruktion ist modern und zieht sich eben auch bis zur Figur des Präsidenten durch, der am Anfang auch als ein ganz integerer, supermoralischer Mensch erscheint und dann, ich glaube, schon am Ende der ersten Staffel jemanden im Krankenhaus umbringt, weil diese Frau gerade gesagt hat, sie würde eine Wahlfälschung, aufgrund derer er überhaupt ins Amt kommt, öffentlich machen wollen. Das führt zu dem Bild der Politik, das in dieser Serie herrscht und das mir auch in gewisser Hinsicht für die modernen Qualitätspolitserien typisch erscheint. Ein illusionsloses, ein pessimistisches Bild. Der politische Prozess bildet hier kein Terrain für Idealisten, sondern für egoistische, machtfixierte und skrupellose Akteure. Diejenigen, die einst antraten, um das Gute zu verwirklichen, scheitern am System und werden in Zusammenhänge verwickelt, wo sie Böses tun müssen. Auch wenn Olivia Pope beispielsweise immer wieder versucht, moralisch integer zu handeln, verleiht sie letztendlich durch ihre Interventionen nur einer korrupten politischen Ordnung den Anschein von Recht und Moral. An der Stelle vielleicht ein Einspieler, damit man einen Eindruck von der Serie, es sind ja relativ wenige gewesen, die hier was gesehen haben davon, den Eindruck von der Serie vermitteln kann, auch besonders im Hinblick auf die Drastizität, mit der hier agiert wird. Das sind teilweise wirklich heftige Bilder, wo man schon, wenn man es zum ersten Mal schaut, etwas geschockt ist. Aber genau in dieser Heftigkeit besteht auf der anderen Seite, glaube ich, auch der Reiz. Es ist eine Sequenz, in der dann eine Parallelmontage eingebaut ist. Und diese Parallelmontage macht gerade auch diese Ambivalenzen, die die Scandal-Figuren und viele andere moderne Politfiguren ausmachen, sehr, sehr drastisch deutlich. Es geht um eine Stammfigur aus der Serie, der heißt Huck, ein ehemaliger Mitarbeiter einer Geheimabteilung der CIA, der dort als Folterer und Verhörspezialist gearbeitet hat. Und da wurde ihm erzählt, er dürfe keine familiären Bindungen aufbauen, weil es ansonsten sozusagen ein Sicherheitssystem wäre. Und die Szene, die wir gleich hoffentlich technisch sehen können, zeigt, wie dieser Huck, der also seiner Arbeit als Folterer und Verhörspezialist nachgeht, gerade erfährt, dass seine Freundin schwanger geworden ist.
Schauen wir mal, ob das klappt.
Hey, I thought we were having lunch. I've been waiting outside. What is it?
I was late and I thought that it was stress, but then I bought a test and I'm pregnant.
Oh.
Oh?
Kim.
I tell you that I'm pregnant and your response is oh. You know what? It's fine.
Wait, no, that's...
I can do this without you, okay? If you don't want to... I thought that we were serious. I thought that we were... But I can do this on my own. You don't
want
to...
I want the baby. I do. I want the baby.
You better mean... You better not be one of those guys that says that they want to have a baby and then walks out on me. Because if I'm going to have to do this alone, then I want to know now before I get
Look,
my own...
Look, I was just surprised is all, okay? I want this baby. I want you, babe. Kim, I'm not your father. Okay, I'm not going anywhere. Hey, look, we're having a baby.
We're having a baby.
Baby. Will you marry me? Marry me. Say yes.
Yes.
I can see clearly now the rain's gone.
I think man feel good.
I'm in a good mood. Ah, ooh, and you have such a nice manicure. Now, a guy has to be pretty secure to do that. It's not for me, but on you, it works. Kudos! So, we'll spare the hands. I'll start with the toes. Your toes or the name of your contact? Makes no difference to me. Toes it is.
I think I can make it now, the pain is gone.
like to go over before we begin, Mr. Collins. Can I call you Marcus? Would that be all right? See, Marcus, you need to understand that pain is the only human process that is completely defined by the person experiencing it. Now, the more I do this, the more I learn that people are very different in how they respond to the pain I put them through. You say potato, I say blah, blah, that type of idea. Now, I would say that the majority, maybe 90% of my projects scream out right away. But then some surprise me. They grit their teeth for as long as they can until they pass out, and they never make any sound at all. Now, they're not any braver than anyone else. They're just different, which is what makes this job so very interesting. You really get to see what people are made of, literally. So.
Yeah, hard stuff. Und das Interessante, und das zeigt eben, wie sorgsam so eine Produktion dann auch ästhetisch gemacht ist, dass zum Beispiel die Musik, die auf der Tonspur läuft, ja, sich durch diese Folterszenen hindurchzieht. Also man denkt im Grunde genommen ständig immer, wow, die Frau ist schwanger, es wird geheiratet, ja, man gründet eine Familie, eigentlich alles gut. Das sagt er ja auch, wow, I'm in a good mood, und sagt dem dann, dem Folteropfer dann, boah, deine Hände sind so toll manikürt, die lasse ich jetzt mal in Ruhe und jetzt gehe ich mal nur an die Zehen dran. Ne? Also er ist einfach guter Stimmung. Das ist so dieses teilweise also schon sehr heftige, fast unerträgliche Nebeneinander von ganz brutaler Realität der Politik. Und auf der anderen Seite sozusagen ja, positiven Aspekten, Feel-Good-Aspekten. Das zieht sich durch ganz viele verschiedene Ebenen durch. Und die Serie vermeidet, wie viele andere Serien aus, sozusagen Eindeutigkeit auf allen Ebenen. Ne? Es sind ambivalente Charaktere, Charaktere, die auch kaputt gehen an dem, was sie tun. Und das zieht sich sozusagen von Nebenfiguren bis zu den zentralen Figuren weitgehend durch. Ich sprach von einem Boom der Politserien in den USA. Ich will das hier nur in aller Kürze kurz nochmal in Erinnerung rufen. Ich habe hier bei dieser Aufstellung eine Typologie aufgegriffen von Chuck Tryon, der vorgeschlagen hat, hier zwischen politischen Prozessdramen, also Politserien, die wirklich das politisch im engeren Sinne thematisch machen, und nationalen Sicherheitsdramen zu entscheiden, wo eher sozusagen der außenpolitische Thrill mit Agenten und Terror und so weiter thematisch sind. Und da finden wir hier zum Beispiel natürlich die Mutter aller Politserien, The West Wing, von 1999 bis 2006, höchst erfolgreich gelaufen, bis zu über 17 Millionen Zuschauer phasenweise gehabt, was extrem viel ist. Scandal seit 2015, House of Cards auf Netflix seit 2013, The Good Wife wurde vorhin ja auch genannt, seit 2009, State of Affairs auf NBC 2014-15, bei den nationalen Sicherheitsdramen 24 natürlich, das große Vorbild, auch extrem erfolgreich gewesen, oder Homeland, haben wir ja vorhin gesehen, dass das auch viele gesehen haben, oder seit relativ neuer Zeit die Serie Madam Secretary, auch ziemlich erfolgreich unterwegs. Und natürlich die politischen Comedy-Formate, die man dabei auch nicht außen vor lassen sollte. Ich werde später darauf nochmal zu sprechen kommen. Sitcoms, Mockumentaries wie Veep über die amerikanische Vizepräsidentin, äußerst amüsant und unterhaltsam. Oder auch Alpha House, eine Serie, die eine Senatoren-WG in Washington D.C. thematisiert, mittlerweile bei Amazon als Stream unterwegs. Was das zeigt, ist, dass mittlerweile eigentlich kein relevanter Fernsehveranstalter in den USA mehr ohne Politserie geht. Also es gehört eigentlich schon zum Image, dass man mindestens eine gut funktionierende Politserie auch im Programm hat. Viele dieser Serien werden exportiert, was zum einen dazu führt, dass sozusagen amerikanische Politik auch in anderen Ländern gesehen werden kann, und gleichzeitig haben diese Serien auch Eigenproduktionen in verschiedenen Ländern angeregt, insbesondere The West Wing natürlich, Kanzleramt in Deutschland habe ich gerade schon erwähnt, Borgen ist auch ganz eindeutig zunächst mal angeregt worden durch The West Wing, auch wenn es dann in eine ganz andere Richtung weiterentwickelt wurde. oder auch die Serie Les Hommes de l'Ombre in Frankreich, die so stärker auch in Richtung Action-Thriller gemacht wurde. Großbritannien ist in gewisser Hinsicht ein Sonderfall. House of Cards war ja zunächst eine britische Produktion, die auch sehr britisch in ihrem Politikverständnis angelegt war, als Dreiteiler oder beziehungsweise als Trilogie mit mehreren Mehrteilern produziert worden. Oder auch ganz brillant The Thick of It, eine Sitcom, die von Armando Iannucci produziert wurde, der dann später auch in den USA Veep sozusagen als amerikanische Adaption des Ganzen weiterentwickelt hat. Jetzt ein paar systematische Überlegungen. Was ist überhaupt eine Politserie? Ich schlage vor, das so zu definieren als eine in Episoden und Staffeln unterteilte, fiktionale und audiovisuelle Erzählung über politische Wirklichkeiten. Kann man natürlich fragen, völlig zu Recht, was sind politische Wirklichkeiten? In dem Sinne hier meine ich damit erstmal tatsächlich im engeren Sinne politische Zusammenhänge, Geschehnisse, Institutionen und Akteure, etwa Regierungen und Parlamente, Präsidenten, Parteien und politische Journalisten, die in bestimmte Interaktionszusammenhänge eingeflochten sind. Teilweise, je nachdem, wie die Literatur ausgerichtet ist, wird aber auch ein weiterer Politikbegriff unterlegt, wo man dann sagt, alles das, wo es um Macht geht, um Herrschaft geht, die beiden haben es ja vorhin schon gesagt, da kann man eigentlich mit Fug und Recht auch von politischen Zusammenhängen sprechen und infolgedessen sind Politserien im weiteren Sinne dann natürlich ein sehr viel größerer, ein sehr viel größeres Korpus von Serien. Wenn man das so sieht, dann wäre zum Beispiel auch sowas wie die Lindenstraße, die ja nicht nur gelegentlich explizit politische Kommentare abgibt, sondern wo es sehr viel um Politik der Lebensstile und solche Aspekte geht, um Schwulen, der erste Kuss eines schwulen Pärchens im deutschen Fernsehen war in der Lindenstraße zu sehen. Also das ist natürlich auch hochpolitisch, aber in einem anderen Sinne politisch, als das in der Regel der Fall ist, wenn man von Politserien spricht. Der Geltungsanspruch einer Serie ist ein anderer als der eines Berichts oder einer Reportage. Die Erzählung als fiktionale Erzählung ist gerahmt wie eine Als-ob-Welt, vergleichbar einem Spiel, bei dem alle wissen, dass es eine Wirklichkeit konstruiert, die sich von der uns bekannten Alltagswelt unterscheidet. Dennoch bleibt diese fiktionale Welt stets auf die Alltagswelt bezogen. Gerade dieser Rückbezug, der ständige Vergleich zwischen fiktionaler Welt und außermedialer oder berichterstattungsförmig dargebotener Alltagswelt ist es, der die erfundene Wirklichkeit der Serie relevant macht. Für das Laienpublikum besteht die große Faszination politischer Serien in dem Versprechen, den Blick auf die Hinterbühne des politischen Betriebs zu bekommen, den man sonst, übrigens auch in der medialen Berichterstattung, natürlich nicht bekäme. Ja, also die Hinterbühne ist attraktiv, weil sie normalerweise nicht zugänglich ist. Die Zuschauer sind dabei, wenn geheime Absprachen getroffen und Intrigen geschmiedet werden. Sie blicken den Protagonisten über die Schulter bei der politischen Arbeit. Ja, sie erfahren sogar die geheimsten Gedankengänge der Akteure, wenn diese zum Beispiel mit sich selbst sprechen, mit der Ehefrau intim eine Zigarette am Fenster teilen oder sich in vertrauensvoller Intonation direkt an das Publikum wenden. Die bekannten Asides in House of Cards, die übrigens auch schon bei der britischen Vorgängerserie vorhanden waren, produzieren eine Komplizenschaft zwischen der Figur, in diesem Falle eigentlich der sehr unsympathisch skrupellosen Figur des Frank Underwood, und mir als Zuschauer. Ich werde sozusagen ins gleiche Boot mit reingeholt und kann an den Dingen teilhaben in einer Art und Weise, wie ich das normalerweise natürlich nie könnte. Für das Fachpublikum, für politische Akteure und Journalisten, die den Betrieb genau kennen, besteht der Reiz der Serien dann darin, die fiktionale Welt als Reflexionsmedium für eigene Tätigkeiten und Wahrnehmungen zu nutzen. Ja, das zeigte sich übrigens auch bei dieser Tagung im Deutschen Bundestag, dass ganz viele Abgeordnete, vor allen Dingen natürlich auch wissenschaftliche Mitarbeiter, die sind ja meistens jünger, Aber auch Staatssekretär und so weiter sagten, ja, wir gucken das Zeugs, weil uns das eine bestimmte Form von Spiegel, von Reflexionsmöglichkeit bietet, die wir sonst nicht haben, und weil uns das auch Hinweise darauf gibt, welches Bild von Politik haben denn die Leute außerhalb der Institutionen, außerhalb von Berlin, sozusagen, die einfach Politik nur durch mediale Formate zugänglich bekommen. Wenn also zum Beispiel ein Abgeordneter diese wunderbare, tolle ZDF-Produktion Eichwald MdB guckt, dann kann er dabei trefflich darüber reflektieren, was er selber irgendwann mal früher vorgehabt hat, zu schaffen in seinem Amt und wo er überall gescheitert ist. Wunderbar. Ja, also das Vorführen des Scheiterns in so einer Comedy-Serie ist etwas ganz Wunderbares. Mitunter kann man auch beobachten, das ist aber vorhin auch schon angesprochen worden, dass politische Akteure über Politserien reden, um sich als cool zu inszenieren. Barack Obama zum Beispiel, als House of Cards rauskam 2013, sagte, wow, er sei doch sehr beeindruckt davon, wie unglaublich effektiv dieser Typ seine Sachen da hinkriegen würde. Also Zitat, was dann auch durch die Presse ging, this guy is getting a lot of stuff done. Das ist natürlich ein bisschen erstaunlich, wenn man bedenkt, wie Frank Underwood Politik macht. Ja. Aber gut, Obama hat es natürlich mit Ironie gesagt, aber gleichzeitig auch, um klarzumachen, hey, ich gucke das auch, ich finde den auch toll, ich bin einer von euch. Ich kann mich daran auch erfreuen. Diese Art der Bezugnahme funktioniert meistens ganz gut. Andere Arten von Bezugnahmen gibt es auch. Auch darüber ist gerade schon besprochen worden, deshalb mache ich es hier nur ganz kurz. Dass zum Beispiel reale Politikinszenierung sich anlehnt an mediale Politikinszenierung. Der berühmte Auftritt von George W. Bush auf dem Flugzeugträger USS Lincoln, der relativ exakt in der Weise inszeniert war, wie der Auftritt des fiktiven Präsidenten in Independence Day. Ja, der Mann, der den Kampfanzug anzieht und dann auch in den Jet steigt. Bush ist ja auf dem Flugzeugträger auch im Jet gelandet und dann aussteigt und dann seine berühmte Mission Accomplished Rede zum Irakkrieg hält. Ja, das ist natürlich, würde hierzulande, glaube ich, nicht funktionieren, hat auch nicht gut funktioniert. Andere haben das versucht, auch nachzuahmen. Das war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Und auch darüber ist ja ausführlich diskutiert worden. Diese Art der Inszenierung kommt, glaube ich, in Deutschland nicht ganz so gut an, weil einfach wir sozusagen uns in einer ganz anderen Kommunikationskultur bewegen. Das aber nur als kleiner Seitenhinweis. Was ist jetzt das Spezifische am Realitätszugang einer Politserie? Ich glaube, entscheidend ist erstmal zu begreifen, Politserien sind primär nicht als politische Bildungsformate intendiert, sondern als Unterhaltungsformate, die Kasse machen sollen, vor allen Dingen in den USA. Das ist ja ein durch und durch kommerzialisiertes Fernsehsystem und da geht es um Quote und Kasse und umsonst erstmal nichts. Das heißt, diese Unterhaltungsformate müssen bestimmten Logiken gehorchen. Das, was man mit Max Weber als Politik verstehen kann, das langsame Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß, hat wenig Unterhaltungswert. Das muss man sich einfach klar machen. Entsprechend folgt daraus, Serien müssen verkürzen, verdichten, zuspitzen und beschleunigen. Genau diese Beschleunigung ist ja das, was dann bei Obama Neid auslöst, indem er sagt, boah, das ist ja total effizient, was der Typ da treibt, ja. Es geht alles viel, viel schneller. Eine Serie ist sozusagen eine extrem verdichtete Ablaufform von Politik und hat mit der grauen alltäglichen Wirklichkeit wenig zu tun. Der Vorteil ist, sie sind unglaublich orientierungsfreundlich. Sie wollen mit dramaturgischen Mitteln entweder Spannungsbögen aufbauen oder Situationskomik produzieren. Und der entscheidende Aspekt ist aber, die Balance zu wahren und die Verbindung zu dem, was wir als außermediale Realität definieren, nicht zu verlieren. Ja, also es muss unterhaltsam sein, aber es muss auch mit Politik, so wie wir sie verstehen, zu tun haben. Und das ist sozusagen der Balanceakt, den eine erfolgreiche Serie leisten muss, beschaffen. Was für ein Bild von Politik bieten uns jetzt die Serien? Zuspitzung, dramaturgisch bedingte Verkürzung, okay, aber man kann noch mehr darüber sagen. Man kann eigentlich sagen, Serien bieten uns so etwas wie eine komprimierte Ontologie der politischen Welt, eine Seinsbestimmung. Ja, was ist Politik? Wie funktioniert Politik? Wer macht Politik und wozu? Die Serien führen vor, mit welcher Währung im politischen Geschäft bezahlt wird, welche Kooperationen oder Konfrontationen sich zum Beispiel zwischen Politik und Medien herausbilden können und so weiter und so fort. Und ich habe mal versucht, das Spektrum der Möglichkeiten, wie Serien Politik konstruieren können, typologisch vereinfacht zu rekonstruieren und auf drei zentrale Konzepte runterzubrechen, die ich jetzt kurz vorstellen möchte, nämlich einerseits Idealpolitik, zweitens Realpolitik und drittens Machtpolitik. Das sind, glaube ich, die drei zentralen Konzepte, die typologisch dieses Feld strukturieren oder die man zumindest so rekonstruieren kann und wo die Zuordnung, glaube ich, auch einiges klar macht, wie diese Serien jeweils funktionieren. Schauen wir uns zuerst mal Idealpolitik an. Idealpolitik ist eine Vorstellung, in der politisches Handeln gute Ziele wie Gerechtigkeit, Freiheit oder schlicht Gemeinwohl avisiert und dabei auch gute, legitime und legale Mittel zur Erreichung der Ziele einsetzt. Die Protagonisten in dieser Welt sind umsichtig und moralisch integer. Vor allen Dingen sind sie im Großen und Ganzen immer altruistisch motiviert. Sie kämpfen für die gute Sache, nicht für eigene Vorteile oder Karrieresprünge. Ein solches positives Bild wurde beispielsweise in The West Wing oder auch später in der deutschen Produktion Kanzleramt geboten. Die Akteure haben zwar durchaus kleine Schwächen, die sind eifersüchtig, manchmal neidisch, ein bisschen selbstbezogen, haben Alkoholprobleme oder so etwas, das kommt alles vor, aber das hindert sie alles nicht daran, im Großen und Ganzen fürs Gemeinwohl zu arbeiten. Die Politserie definiert hier sozusagen einen utopischen Raum, der durchaus als normative Messlatte, sozusagen als positives Pendant zur außermedialen politischen Realität fungieren kann. Bei The West Wing war es zum Beispiel wirklich so, dass das in der letzten Zeit der Bush-Ära das große idealistische Gegenbild formuliert hat und tatsächlich auch viele junge Menschen in den USA motiviert hat, Politik nicht nur als einen Raum sozusagen von negativen, machtorientierten Handlungen zu sehen, sondern als etwas, wo man positiv gestalten kann. Ja? Dieser fiktive Präsident Bartlett, der intellektuell brillant war, der moralisch integer war, der Humor hatte, das war eine absolute Lichtgestalt. Und wenn man die natürlich mit dem real existierenden George W. konfrontiert, dann merkt man, wie groß der Kontrast dann ist. Allerdings muss man dabei bedenken, dass das auch Enttäuschungspotenzial hat. Ja, wenn man die großen idealistischen Bilder malt, das weiß man ja nicht nur aus Wahlkampagnen, ja, yes we can, und wenn man dahinter ja doch nicht kann, führt das in der Regel zu Enttäuschungen. Und so können natürlich auch diese idealistischen, normativen, utopischen Fernsehbilder angesichts realer Politiken zu Enttäuschungen führen. Entscheidend ist halt, wie man es versteht, wie man eine Serie versteht, ob man sie wirklich als Blaupause für reale Politik begreift und dann doch sehr enttäuscht ist, wenn man die außermediale Politik damit abgleicht, oder ob man einfach sagt, so müsste es eigentlich sein und man könnte sich ja ein bisschen wenigstens an solchen Bildern auch orientieren. Ja, das sind also diese idealpolitischen Konzepte. Das zweite sind die realpolitischen. Realpolitik heißt, ich habe zwar auch gute Ziele, in Anführungsstrichen, ja, Gemeinwohlorientierung, Freiheit, Gerechtigkeit, was auch immer, aber zur Erreichung dieser Ziele sind manchmal auch moralisch fragwürdige Handlungsweisen erfordert. Typisch für solche Serien sind Erzählungen von Desillusionierungen oder, wenn man so will, auch Coming-of-Age-Erzählungen, Bildungsromane, wo Figuren wie zum Beispiel Birgitte Nyborg in Borgen sehr idealistisch ins Amt gehen und sehr desillusioniert wieder rauskommen, beziehungsweise mit ganz anderen Mitteln sich dort bewegen müssen, als sie es ursprünglich mal gedacht hatten. Ja, also man denkt am Anfang, man kann alle Werte, an denen man sich eigentlich orientiert, beibehalten, und dann merkt man, man muss einen nach dem anderen fallen lassen oder zumindest temporär einklammern, um politisch überhaupt irgendwas erreichen zu können. Und das führt dann in the long run tatsächlich dazu, dass diese Figuren Schaden nehmen, ja, dass sie das, was sie ursprünglich einmal ausgezeichnet hat, zunehmend verlieren. Ähnlich war auch der ARD-Sechsteiler Die Stadt und die Macht angelegt, der Anfang dieses Jahres ausgestrahlt wurde. Übrigens auch ein ziemlicher Flop, was die Quoten anging, darauf werde ich nachher nochmal eingehen. Wo eine Frau sozusagen mit vielen Idealen in die Politik geht und dann merkt, ich bin hier nicht in einem herrschaftsfreien Diskurs, ja, à la Habermas, sondern ich bin im Dschungel gelandet und da muss ich jetzt irgendwie durchkommen, wenn ich überhaupt irgendwas erreichen oder bewegen will. Diese Serien sind nicht nur realpolitisch im Sinne dieser Politikkonzeption, sondern sie scheinen auch näher an der politischen Wirklichkeit dran, weil sie in der Regel auf ein simples Schwarz und Weiß verzichten und stattdessen Ambivalenzen zeigen, ja, die diese Figuren kennzeichnen, die, wie wir schon gesehen haben, auch die Figuren in Scandal auszeichnen, die sozusagen im täglichen Häuserkampf der Skandalkommunikation ihre Orientierung verlieren und am Ende ähnlich traumatisiert sind wie Kriegsheimkehrer aus Kampfgebieten. Ja, dieser Hack zum Beispiel ist ein sehr schwer traumatisierter Mensch, der eigentlich ein normales Leben nicht mehr leben kann. Was ist das für ein Bild von Politik? Auch hier gibt es wieder eine wunderbare Szene, die ich Ihnen jetzt als zweiten und auch letzten, keine Angst, Einspieler präsentieren will, ebenfalls aus Scandal. Dieser Einspieler zeigt, Papa Pope erklärt seiner Tochter, was Politik ist und wie sie funktioniert. Wir haben vorhin ja schon einen kurzen Eindruck bekommen, Folter, okay, Mord, manchmal geht es nicht anders. Wir schauen jetzt mal, wie Rowan, der Vater von Olivia, ihr das Ganze als einen sinnhaften Zusammenhang erklärbar macht.
What?
You could say hello.
Hello, Olivia, what do you want? Olivia?
Can you just be, I don't know, nice for a minute to me? Can you be a dad? Normal, kind, regular dad for just a few seconds for me, please? I'm asking, I'm really asking here because I really need it. I need my dad. I don't know what the point is of this, of democracy and freedom and patriotism, if there are no white hats, if everyone is evil, if the deck is always stacked, if everyone I love is a monster, if no one is worth saving, what's the point? I'm asking you. I'm actually asking you, what is the point?
What happened?
Sally Langston murdered Daniel Douglas, and Jake killed three people to cover it up, including Cyrus Bean's husband.
Oh, that.
Oh, that. Forget it.
Sit down. Sit down. You want me to be your dad? I'll be your dad. That's the number of people I'm responsible for killing, not the number of people I've killed, the number I'm responsible for. There's a difference. You get an order to kill someone. Well, maybe you pull the trigger, but it's not on you. They ordered it. If you didn't kill the poor bastard, somebody else would. But when you become command, you are the one giving the orders. You are the one making the decisions. You have to choose who lives, who dies. You are responsible. So you become the hand of God. 183. I know all of the names. I know how old they were, if they had children, if they would be missed. 183. I never made a decision lightly. I always suffered a bit with each one. The responsibility of that, the gravity of that, the weight of it, it marks me, it stains me, it never leaves me. I am responsible. 183. So whatever you think of Jake, however you want to punish him, being the hand of God is already the worst punishment in the world. And there is, incidentally, a point. If there are no more white hats, if the deck is always stacked, and if everyone you love is a monster, there is, in fact, someone worth saving.
Who?
Everyone! Everyone is worth saving. Even the monsters, even the demons. Everyone is worth saving. In the face of darkness, you drag everyone into the light. That is the point. At least I'd like to think that is the point of you.
Nicht zufällig natürlich vor dieser Kulisse des Iwo Jima Denkmals, also des US Marine Corps Denkmals in den USA, mit dem der berühmten Inschrift, einem Zitat des amerikanischen Admirals Nimitz: Uncommon valor was a common virtue. Ja, das heißt also, außergewöhnlicher Mut war die gewöhnliche, war eine gewöhnliche Tugend. Wird hier klar gemacht, diese Leute, die foltern, morden, betrügen, lügen, sind dabei nichts anderes als the hand of God. Ja, also das Werkzeug des schlechthin guten Prinzips, und all das Böse, was sie tun, müssen sie nur deshalb tun, um das Gute in the long run realisieren zu können. Das ist sozusagen im Kern eine, wenn auch sehr drastische, Definition dessen, was Realpolitik ausmacht und was zeigt, welche schwere Bürde die Leute, die in diesem Sinne Realpolitik betreiben, eigentlich auf sich nehmen. Ja, und das ist natürlich kein Zufall, dass es hier der Vater, also der allwissende Vater ist, der zwar auch, wie wir gehört haben, ja viel Dreck am Stecken hat, aber der weiß, wie es funktioniert und uns als Zuschauern, quasi auch als Kindern, erklärt: Liebe Leute, wenn ihr das Gute wollt, müsst ihr das Böse tun. Ja, so und nicht anders funktioniert es. Je weiter übrigens die Serie Scandal vorrückt, umso deutlicher wird genau diesem Prinzip auch gefolgt. Also es gibt eigentlich keine Leute, die nur noch Gutes tun, sondern das Ganze ist nur noch ein hobbscher Naturzustand des ewigen Kampfes von Wölfen untereinander, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Und deshalb ist diese Dimension dann auch schon sozusagen der Übergang zum dritten Konzept, nämlich zur reinen Machtpolitik. Hier wird Macht nicht nur eingesetzt, um irgendetwas anderes zu verfolgen, sondern Macht ist sozusagen das Ziel, das es zu erreichen gilt und das entsprechend den Akteuren, die Machtpolitik machen, Vorteile erbringt, zum Beispiel in Form von Anerkennung oder Selbstwertgefühl. Ziel der Machtpolitik ist immer, das Ego der Akteure zu stärken. Ja, Frank Underwood, von dem ja hier schon mehrfach die Rede war, ist sicherlich ein Musterbeispiel des Machtbesessenen, der alle Normen und Werte bereit ist auszublenden, um seine Ziele zu erreichen. Ihm geht es nicht um politische Inhalte, sondern um das Gestaltungsmedium selbst, das ihn wie eine Droge nach immer mehr verlangen lässt. Machtstreben hat etwas Triebhaftes, so zumindest wird es vorgeführt. Und die Manipulation der Menschen, die man steuert, um daraus Macht zu generieren, wird oft, und da gibt es ja auch das berühmte Zitat von Frank Underwood, gleicht oft der sexuellen Besitzergreifung. Diese Figur eines Frank Underwood oder eines Francis Urquhart in der britischen Version hat dann sozusagen ihre komischen Spiegelungen in den Comedy-Formaten wie The Thick of It oder Veep oder auch Eichwald. Auch diese Akteure haben Machterwerb und Machterhalt im Sinn. Auch bei ihnen stellt sich häufig das Mittel als der Zweck des Ganzen dar. Im Unterschied zum Königsdrama à la House of Cards werden die machtpolitischen Gelüste jedoch dem Gelächter preisgegeben. Das ist der entscheidende Unterschied. Die Protagonisten sind lustig im ständigen Scheitern. Sie denunzieren das eigene Tun durch Unfähigkeit und übertriebene Eitelkeit. Aber auch hier gilt, es muss der Bezug zu realen Akteuren aufrechterhalten werden. Der Zuschauer muss erkennen, ach, das ist doch fast wie der Schröder, der damals seine Haare gefärbt hat oder sowas. Also diese Anbindbarkeit an außerfiktionale Realitäten ist wichtig, damit das Ganze auch als relevant angesehen wird. Ich will jetzt noch kurz einen letzten Aspekt, den ich aber sehr wichtig finde, ansprechen, nämlich der Aspekt der Rezeption. Ja. Was machen diese Bilder des Politischen, die vielleicht so produziert werden, wie wir sie hier jetzt rekonstruiert haben, was machen die eigentlich mit den Zuschauern? Gibt es so etwas wie eine messbare Wirkung? Da sind natürlich die Kollegen von der Conti-Fraktion weit vorne und es hat seit der Jahrtausendwende eine ganze Reihe von Untersuchungen gegeben, die sozusagen den Wirkungen der Politserien auf der Spur waren und zumindest einige Hinweise bei aller Vorsicht, mit der man solchen Befunden begegnen muss, bei aller Vorsicht doch einige Hinweise auf mögliche Wirkungen geben. Beispielsweise eine Studie von Lance Halbert und anderen, die The West Wing untersucht haben im Hinblick auf Rezeptionswirkungen, haben festgestellt, dass mehrfaches Zuschauen, na, das sind ja immer so experimentelle Designs, die in der Regel verfolgt werden, dieser Serie, bewirkt, dass insgesamt Präsidentschaft in den USA als Institution, aber auch konkrete Präsidenten positiver gesehen werden. Und das gilt interessanterweise sogar für George W. Bush, der ja eigentlich das negative Gegenbild zu Bartlett war, also zu diesem fiktiven Präsidenten. Selbst Bush wurde nach Lektüre der Serie positiver gewertet als Präsident, als er vor der Lektüre gesehen war. Ja, das heißt, der fiktive Präsident färbt sozusagen auf den schlechten, real existierenden Präsidenten positiv ab. Das ist natürlich ganz spannend. Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass insgesamt solche idealpolitisch angelegten Serien und Filme zu einer positiven Einschätzung, auch emotional positiveren Einschätzung politischer Institutionen wie des gesamten demokratischen Systems insgesamt führen. Umgekehrt bewirken Formate, die eher eine misstrauische Haltung gegenüber dem Regierungshandeln inszenieren, entsprechende Misstrauenshaltungen und Verschwörungsannahmen bei den Zuschauern. Dazu gibt es eine Studie von Mulligan und Table. Interessant auch eine Studie von Amy Seagard, die belegen konnte, dass Zuschauer der Serie 24 signifikant häufiger die Methode des Folterns als eine legitime Form politischen Handelns bewertet haben, als Menschen, die diese Serie nicht geschaut haben. Bei House of Cards gibt es mittlerweile auch entsprechende Studien, die zeigen, dass der Konsum der Serie sich das auf das allgemeine Politikerbild auswirkt. So wurde von den Zuschauern der Serie explizit bejaht, dass Politiker, die effektiv sein wollen, auch rücksichtslos und manipulativ handeln müssen. Ja, also wenn du effektiv sein willst, handle wie Frank Underwood. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile unter anderem von Christiane Eilders und ihrer Forschungsgruppe in Düsseldorf ein paar Studien, die zum Beispiel gezeigt haben, Lindenstraße, ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, kann man auch als Politserie auffassen, dass Zuschauer, die die Lindenstraße schauen, in so einem experimentellen Design zum Beispiel, nach der intensiven Ausgesetztheit dieser Serie gegenüber, viel eher bereit sind, die Linkspartei zu wählen, als Zuschauer, die die Serie nicht gesehen haben. Das ist natürlich insofern kein Zufall, als man weiß, dass der Produzent der Serie sich ja selbst als ausgesprochen linke Stimme in der politischen Öffentlichkeit Deutschlands verstehen. Wie gesagt, es gibt mittlerweile eine Reihe von Studien, dabei muss man natürlich gewissermaßen vorsichtig sein, was die Nachhaltigkeit dieser Effekte angeht. Das sind meistens sehr kurzfristig angelegte Designs. Ja, man guckt sozusagen eine Woche lang Lindenstraße, zwei Folgen pro Tag, danach wird man befragt, oder sozusagen muss experimentell irgendwelche Dinge machen und dann sind das die gemessenen Effekte. Das hat mit langfristigen Effekten nichts zu tun, darüber weiß man immer noch viel zu wenig. Es wird auch in diesen Studien nur sehr rudimentär beachtet, in welchen Kontexten rezipiert wird, welche Dispositionen die Zuschauer mitbringen und so weiter. Oftmals sind das dann Studentengruppen in Seminaren. Das kennt man ja aus der amerikanischen Forschungslandschaft. Das sind immer die armen Studis dann als Probanden herhalten müssen. Aber es deutet natürlich darauf hin, es gibt irgendwelche Wirkungen, es gibt irgendwelche Effekte. Auch wenn grundsätzlich nicht nur die Serien etwas mit den Zuschauern machen, sondern umgekehrt die Zuschauer sehr viel mit den Serien machen. Das weiß man nicht nur aus diesen produktiven Verarbeitungen im Internet, gilt, da passiert irgendwas. Ja, und das ist nicht unwahrscheinlich, dass das öffentliche Bild von Politik dadurch beeinflusst wird, zumal man auch herausgefunden hat, dass sich langfristig sozusagen fiktionale Erinnerungen und außerfiktionale Erinnerungen gerne vermischen. Ja, dass man, ja, was war denn das noch für eine Sache? War die jetzt sozusagen in der Serie oder war das wirklich? Das können Zuschauer teilweise so klar nicht mehr auseinanderhalten. Ich komme jetzt wirklich zum Schluss und will einfach nur noch ein paar abschließende Fragen in den Raum stellen, die meiner Meinung nach verfolgt werden müssten, wenn man diese professionell produzierten Unterhaltungsformate in ihrer Relevanz für eine politische Kommunikationskultur angemessen erfassen will. Man müsste erstens nochmal genauer schauen und vor allen Dingen auch in den Mischformen schauen, welche Politikbilder konstruieren die Serien, wie lassen diese sich typologisch differenziert erfassen. Welche Gestaltungsmittel werden eingesetzt, nicht nur im Bild, sondern auch im Ton, oft vernachlässigt, in der Dramaturgie, in der Figurenkonstruktion, um diese Politikbilder plausibel, evident und auch unterhaltsam zu gestalten. Und natürlich, welche Wirkungen, welche Rezeptions-Interaktionszusammenhänge schließen sich an die Rezeption solcher Serien an, wie fließen die in die politische Öffentlichkeit ein, zum Beispiel auch in Form von Fanfiction, von Memes und so weiter. Ja, da wird ja der politische Diskurs durch solche Serien, wir haben auch dafür Beispiele gesehen, immer wieder angestoßen. Und die letzte Frage, die ich immer wieder ganz spannend finde, aber hier eigentlich auch nur anreißen kann, warum funktionieren Politserien in Deutschland nicht? Ja? Kanzleramt ist gnadenlos gescheitert, obwohl das ZDF hier viel, viel, nicht nur Geld, sondern auch Humankapital investiert hat, hervorragende Schauspieler, gute Drehbuchschreiber, gnadenlos gescheitert. Auch die amerikanischen Serien, die hier gesendet werden, laufen nicht gut. Die laufen von der Quote her nicht gut. Die werden oft auf andere Ausstrahlungsplätze verlagert. Und selbst eine Produktion wie Deutschland 83, die letztes Jahr für Aufsehen sorgte, in den USA hochgelobt wurde, ne, kalte Kriegsszenario mit super Drehbüchern, super Schauspielern, ist von der Quote her gefloppt. Also was ist das? Ne? Es gibt ja dieses berühmte Bon mot von Ralf Husmann, dem Stromberg-Autor und Tatort-Autor, der gesagt hat, das, was in Berlin alle toll finden, ja, Politik in Serien, das interessiert in Bielefeld keine Sau. In Bielefeld, damit das letzte Bild, interessiert man sich für die Nonnen, die jetzt mittlerweile in der gefühlt 1369. Staffel ohne jede Irritation gesendet werden. Solche Formate funktionieren, Politformate funktionieren in Deutschland nicht. Oder, man muss es vielleicht etwas eingeschränkter sagen, wenn überhaupt, dann eher als Subgenre, zum Beispiel im Tatort, ne, wo dann und wann mal politische Handlungen aufgegriffen werden. Finde ich eine total spannende, also ich als sozusagen politischer Kulturforscher, der ich auch mal war, finde das ein total spannendes Thema. Aber für das habe ich jetzt keine Zeit mehr und deshalb bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Nachfragen. Vielen Dank.
So, Herr Dörner hat ja selber zum Abschluss seines Vortrags Fragen gestellt und wir öffnen jetzt die Fragerunde natürlich auch für eigene Nachfragen, Kommentare zum Vortrag oder vielleicht haben Sie auch tentative Antworten auf die gestellten Fragen. Ich habe ein mobiles Saaltelefon, damit will ich gerne auch noch rumlaufen, wenn es notwendig sein sollte, weil sich so viele gerade gleichzeitig melden. Und dann gibt es noch zwei Saalmikrofone hier an den Ständern, wo man natürlich auch gerne hingehen kann. Wenn Sie so freundlich wären, zum Saalmikrofon zu kommen, solange noch nicht so viele sich melden. Ich sehe auch schlecht hier.
Ist das auch an?
Ja.
Okay. Soll ich einfach die Frage stellen oder kurz was zu mir sagen? Ist ja die Frage, wie Sie das sich gedacht haben. Manchmal ist das so.
Ja, vielleicht ganz kurz was zu Ihrer Person und dann zu Ihrer Frage.
Okay. Ja, ich bin hier Student an der TU Dresden im Lehramt, unter anderem auch politische Bildung mit bei als Fach. Und meine Frage wäre jetzt, ob Sie so eine gewisse Entwicklung sehen. Sie hatten ja diese drei Konzepte dort vorgestellt und mir scheint es so, das ist die Entwicklung zu dieser Machtpolitik, dass das momentan so die en vogue ist, dass das vor allen Dingen den Hauptteil ausmacht mittlerweile der Serien, während an die anderen Formate der altruistische abnehmen. Und für mich wäre da halt die Frage, ob das nicht auch ein Zeichen dafür sein könnte, wie diese Serien reagieren auf die Selbstbeschäftigung der westlichen Gesellschaften mit ihrer Demokratie, mit ihrem Politikverständnis.
Okay. Also ich bin natürlich vorsichtig, große Entwicklungen beschreiben zu wollen, glaube aber, man kann da schon eine gewisse Entwicklung hin zu dieser eher ambivalenten bis negativen Sichtweise von Politik in Serien beobachten, wobei ich den Grund jetzt eher sozusagen in medienimmanenten Entwicklungstendenzen sehe, die dahin gehen, dass man generell im Zuge dieser Entwicklung des sogenannten Qualitätsfernsehens dazu tendiert, Fernsehhelden, Fernseherzählungen ambivalent, vielschichtig, in dem Sinne auch spannend zu gestalten, als das früher der Fall war. Ja, wir haben ja auch, Sie würden jetzt mir sofort widersprechen, aber ich sage jetzt mal in unpolitischen Bereichen wie Breaking Bad zum Beispiel, eine sehr spannende Entwicklung, wo eben Leute, die auch sehr viel Böses tun, auch der Held dieser Serie durchläuft eine Entwicklung, tut dann Dinge, die jetzt aus der reinen Sache heraus auch nicht mehr zu rechtfertigen sind. Er macht offensichtlich eine Entwicklung durch. Und das wird vom Publikum gutiert. Ja, Sopranos ist genannt worden. Also die Tendenz zum ambivalenten Helden, der nicht mehr klar in Gut und Böse zu unterteilen ist, Dexter zum Beispiel wäre so ein anderes Beispiel, ist sozusagen fernsehimmanent da und scheint mir eher abgefärbt zu haben auf das Genre der Politserie, sodass die Produzierenden sich gesagt haben, also wenn wir Qualitätsfernsehen für ein anspruchsvolles Publikum machen wollen, und das sind ja auch die Kunden, die für unsere Werbekunden interessant sind oder die, die Abos kaufen, dann können wir von den einfachen Erzählungen aller The West Wing doch eher abgehen und versuchen, eher ambivalente bis negative Bilder reinzubringen, um sozusagen auch mehrfach Lesbarkeiten und alles, was damit zusammenhängt, entsprechend zu fördern. Also das heißt, meine These, aber ich formuliere es wirklich nur als These, wäre eher, ja, es gibt so eine Entwicklung, die ist aber nicht dadurch bedingt, dass jetzt mehr Politikverdrossenheit eine stärkere Suche nach solchen Serien bewirken würde, sondern andersrum, bestimmte medienimmanente Entwicklungen haben stärker solche Politikbilder produziert. Und die spannende Frage ist das, was macht das mit dem öffentlichen Bild von Politik in den Gesellschaften? Und da, glaube ich aber, kommt man mit diesen Wirkungsstudien, wie sie bislang vorliegen, nicht so furchtbar weit, sondern da müsste man ganz anders angelegte Untersuchungen machen. Ich hoffe, dass das so ungefähr eine Antwort ist auf Ihre Frage.
Ja, danke schön.
Ja, ja vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Vortrag, Christoph Lutz-Schörle, Kulturwissenschaftler von der FH Dortmund. Sie haben ganz am Anfang gesagt, das sind komplexe Figuren. Und meine Frage schließt so ein bisschen jetzt an die Vorfrage an. Wenn ich mir jetzt Frank Underwood angucke, was ich relativ exzessiv getan habe, jetzt Scandal kenne ich nicht, aber Sie haben das so ein bisschen ausgeführt, das sind ja eigentlich dann doch Klischeefiguren, wäre jetzt mal meine Gegenthese. Die sind eigentlich nicht besonders komplex, sondern Sie haben das jetzt auch in dem Vortrag nochmal so ein bisschen entwickelt. Das sind eigentlich Figuren, die sozusagen egoman sind, wo jetzt eigentlich nicht... Und da würde ich sagen, das ist ein Unterschied zum Beispiel zu Breaking Bad, was ich auch exzessiv geguckt habe, wo tatsächlich dieses gute Wollen und böses Tun sozusagen eine sehr viel komplexere Verbindung tatsächlich eingeht, während Underwood und jetzt auch der Präsident von Scandal, Sie haben gesagt, der bringt gleich mal jemand um. Und bei Frank Underwood gibt es diese erste Szene, wo er gleich den Hund umbringt, etc. Das ist jetzt ehrlich gesagt nach einer Figurentypologie vielleicht nicht so komplex.
Ist es okay, wenn wir sammeln? Ich habe gerade eine Vielzahl von Meldungen und ich kann die kaum noch alle im Kopf behalten. Ich hoffe.
Mein Name ist Caroline Sterk. Ich bin eigentlich angehende Lehrerin, aber dabei in die eiskalte Welt der Unternehmensberatung abzurutschen. Und meine Frage war jetzt, oder mein Eindruck war, also dieser enttarnende Aspekt der machtpolitischen Serien, der ist ja relativ parallel eigentlich gelaufen zu den alternativen Medien, also Politblogs und so weiter, die ja auch oft so zwischen berechtigten Zweifel an der Politik und zwischen Verschwörungstheorie sind. Und wenn man sich jetzt soziale Medien anschaut, dann hat man das Gefühl, dass bei House of Cards die Underwoods ja ein bisschen an die Clintons angelehnt sind und dass dann quasi Hillary alias Hillary Clinton genau mit der Figur von Carrie Underwood in manchen Augen verschmilzt. Jetzt wollte ich fragen, was da Ihr Eindruck ist.
Mhm. Okay.
Noch. Nehmen Sie noch eine entgegen, oder?
Ja.
Okay, dann war ich,
glaube ich. Dankeschön.
Sorry, Sie waren dann als Nächste.
Dann setze ich mal fort. Vielen Dank für den spannenden Einstieg in die Tagung. Meine Frage bezieht sich darauf, wie Sie die Nutzung von Gewalt in Politserien in Bezug auf den Rezipienten einschätzen. Ich meine, also mein persönlicher Eindruck ist, dass es alles immer brutaler und schlimmer wird, ja. Aber inwiefern sich das gerade in dieser Ambivalenz zwischen einerseits Vermarktung von Fernsehserien, die ja notwendig ist, und andererseits, wie Sie sagten, diesem Versprechen, hinter in die Kulissen zu gucken, diese Hinterbühne zu erfahren, wie das miteinander funktioniert, ob das in Ihren Augen zu einer zwangsweisen Abstumpfung der Rezipienten und damit zu einer realen Skrupellosigkeit in der Politik führt. Das würde mich interessieren.
Ja. Okay. Also, natürlich ist es immer der Nachteil des Fragensammelns, dass man vielleicht dann neigt, nicht auf jede Frage genauso differenziert und ausführlich einzugehen. Ich will trotzdem versuchen, ein paar Aspekte, wie sich für mich das darstellt, hier nochmal aufzugreifen. Ich fange mal, weil es für mich am einfachsten ist, mit der letzten Frage an und gehe dann zu den anderen Fragen vor. In der Tat ist es auffällig, dass diese Gewaltaspekte zunehmend, so würde ich es formulieren, zum dramaturgischen Mittel der Gestaltung einer Unterhaltungsserie werden. Und ich würde Ihnen auch zustimmen, dass es Abstumpfungseffekte gibt und auch geben wird, allerdings nicht in dem Sinne, und da würde ich sozusagen auch vielen Bereichen der konventionellen Medienwirkungsforschung widersprechen, nicht in dem Sinne, dass jetzt jeder meint, es sei ein legitimes Mittel der Politik zu foltern und zu morden, sondern im dramaturgischen Sinne wird es sich abstumpfen. Das heißt, irgendwann hat man davon genug und dann will man für Qualitätsfernsehen was anderes haben. Es hat jetzt eine ganze Zeit lang sozusagen als Tabubrecher ganz gut gewirkt. Man hat Szenen gesehen, ne? Ich rufe nochmal den ersten Ausschnitt in Erinnerung, einer ungewöhnlichen Kombination von Feel Good und Feel Bad. Das funktioniert eine Zeit lang, glaube ich, ganz gut, aber irgendwann hat sich es dann auch abgenutzt. Und deshalb vermute ich, werden die Macher von Qualitäts-TV von diesem Gewalttrend irgendwann auch wieder abgehen. Ja. Wohin, weiß ich nicht, ich bin kein Kreativer, das werden die beantworten müssen, aber man wird davon abgehen. Heißt auch, ich glaube tatsächlich, ja, es gibt bei naiven Zuschauern, gibt es sicherlich, und das ist ein wichtiger Punkt, dass ich immer dafür plädieren würde, Zuschauertypologie auch zu betreiben und nicht einfach sagen, das wirkt pauschal in der einen oder anderen Weise, sondern mal gucken, auf wen wirkt das wie. Naive Zuschauer mögen vielleicht sagen, boah, so geht das dazu in Washington, aber die etwas gebildeteren und more sophisticated Zuschauer werden sicherlich sagen, okay, das ist ein dramaturgisches Mittel, das ist Zuspitzung, eigentlich ist was anderes gemeint, es ist Skrupellosigkeit gemeint und kann das dann entsprechend auch abhaken. Ja, das heißt, ich glaube nicht, dass zum Beispiel jetzt Scandal generell eine Verrohung der amerikanischen Zuschauerschaft bewirkt oder daran teilhat, sondern ich glaube, dass es hier einfach ein medienspezifisches Mittel dramaturgischer Zuspitzung ist, das vielleicht auf simple Gemüter sich auswirken mag, die gucken aber in der Regel solche Serien auch nicht unbedingt, sondern das einfach von einem gebildeten Publikum als das gutiert wird, was es ist, ein Mittel ästhetischer Gestaltung. Die zweite Frage würde ich gerne aufgreifen, insofern als dieser Hinweis auf einen medialen Resonanzraum, der heute in dieser intermedialen oder medienkonvergenten Landschaft sich abbildet, sehr wichtig ist. Also wenn Sie darauf hinweisen, viele Blogs, die an Verschwörungstheorien arbeiten, die Aufdeckungsjournalismus sozusagen amateurhaft betreiben und so weiter, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Resonanzraum für die Rezeption solcher Serien, wo Zuschauer, die sich da bewegen, sicherlich so eine Serie auch gerne dann als Bestätigung erfahren. Ja, das wusste ich doch schon immer, ne, dass hinter den Kulissen des Weißen Hauses nur die Schurken tätig sind und ganz üble Dinge ablaufen. Auch da bedeutet das sicherlich für eine intelligent betriebene Rezeptionsforschung, dass man sehr genau differenzieren muss. Wer schaut unter welchen Voraussetzungen, mit welchen Dispositionen, die er sozusagen in den Rezeptionsprozess mitbringt, eine solche Serie und nimmt sie dann in welcher Weise wahr? Ja, ich finde, also wenn man so eine Medienkulturforschung betreiben würde, die solchen Prozessen dann wirklich auch auf eine seriöse Weise nachgeht, dann müsste man genau so was machen, wie Sie es jetzt angedeutet haben, nämlich gucken, wie diese verschiedenen Teilkulturen der Medienkultur möglicherweise zusammenspielen und das nicht nur in diesem negativen Sinne, sondern wie dann zum Beispiel, das hat man wirklich schön nachweisen können, wie solche Jed Bartlett-Figuren aus The West Wing unter amerikanischen jungen Intellektuellen wirklich so eine Aufbruchstimmung geschaffen haben, weil die in deren, ich sag jetzt mal, habermasianischen, idealistischen Diskursen das auf einmal eine Versinnbildlichung geschaffen hat, wo man sagen würde, genau so muss das laufen. Ja, und deshalb muss man es tatsächlich differenziert betrachten. Dann komme ich noch ganz kurz, ich weiß, Sie gucken zu Recht auf die Uhr. Ja, wie komplex sind die Figuren wirklich? Haben Sie natürlich recht, unterschiedlich. Sie sind in unterschiedlicher Weise komplex. Ich glaube, bei Frank Underwood kommt die Komplexität nicht so sehr dadurch zustande, dass die Figur jetzt wirklich in ihrem politischen Handeln so ambivalent wäre, sondern dass zum einen durch diese Komplizenschaft mit dem Zuschauer natürlich einfach ein positiver Bias reingebracht wird und zum anderen, dass selbst dieser monströse Politiker in bestimmten Kontexten doch auch als ein sensibler, liebevoller Mensch gezeichnet wurde. Man muss gucken, es gibt eine gewisse Entwicklung in den Staffeln, aber der Umgang mit seiner Frau in der ersten und teilweise auch in der zweiten Staffel war ja durchaus ein sehr liebevoller. Ja, wo man gesagt hat, aha, was ist das denn für eine Dimension, die passt ja eigentlich gar nicht. Das sind natürlich auch Komplexitätsmerkmale. Ich würde aber gerne konzentrieren, dass man Frank Underwood nicht ganz so komplex begreifen kann. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Olivia Pope nimmt, ja, dann würde ich sagen, da ist sozusagen die Ambivalenz wirklich vom ersten bis zum letzten durchdekliniert und macht es uns Zuschauern eben nicht einfach, hier zu urteilen. Ist das jetzt a white hat, so wie das innerhalb der Serie benannt wird, also eine gute, oder ist es doch a villain, also eine schurkische Akteurin? Also insofern, ich gebe gerne zu, man müsste es gerade bei Underwood etwas differenzierter betrachten. Vielleicht ist er nicht so das Sinnbild für die komplexe Figurenanlage. Er enthält komplexe Elemente, aber die Tendenz geht, glaube ich, immer noch dahin, Figuren eher komplexer anzulegen als einfacher. So.
Okay, Komplexität ist ein gutes Stichwort, es ist nicht ganz einfach. Ich habe drei Meldungen hier drüben, vorher aber noch einmal ein junger Mann ganz hinten, von mir aus gehen links, und wenn ich noch, oder war das gerade erledigt, eine Studierende aus der Mitte, oder war das gerade abgearbeitet? Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann hinten, ganz hinten links, der junge Mann. Ja.
Nee, Sie?
Da war eine Meldung, irgendwo da hinten. Okay, dann der Herr dort in der sechsten oder siebten Reihe.
Bitte nochmal, damit ich sehe.
Wer hat sich gemeldet? Und dann Olaf Sanders und Anja Wesand.
Ja, danke schön. Peter Paul Huth, ZDF Dreisat. Ich habe nachgedacht über Ihre Frage ganz am Ende, warum die Politserien in Deutschland nicht funktionieren. Und die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt und ich würde sozusagen eine spekulative Vermutung äußern, dass die Politserien oder die Versuche, Politik in Deutschland fiktional darzustellen, unter einer gewissen Zahnlosigkeit leiden. Auch das Kanzleramt war eigentlich eine nette, harmlose Geschichte. Und auch bei Eichwald ist es eher alles lustig. Während es tatsächlich ja irgendwie großartigen Stoff gäbe für Verschwörungsgeschichten, für Hinterzimmerdeals, ein Kanzler, der ein Blackout hat und nicht mehr weiß, wo er sein Geld herbekommen hat, die Treuhandgeschichte, wie die DDR abgewickelt worden ist, die dann aber in die lustige Goodbye-Lenin-Form übersetzt wird, die keinem wehtut, auf die sich alle einigen können. Aber wie zum Beispiel die Minol-Tankstellen verschachert worden sind. Also da gibt es ganz viel Stoff eigentlich, aber der wird nicht aufgegriffen. Und das ist irgendwie die Frage. Und ich glaube, also das ist nochmal eine kleine Vermutung, es hängt auch damit zusammen, dass fast alle fiktionalen Stoffe von Fernsehsendern mit co-finanziert werden, die eine extreme Beißhemmung haben gegenüber Politik, weil sie von deren Wohlwollen abhängen. Und da gibt es dann sozusagen so Grenzen, was fiktional möglich ist. Also ich vermute, dass es in die Richtung geht, aber so ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich finde die Frage sehr spannend.
Mhm. Ja, danke, dass Sie die Frage nochmal aufgegriffen haben. Ich finde nämlich auch total spannend. Und zwar, weil ich Ihnen jetzt bei aller Zustimmung an einem Punkt doch widersprechen würde. Es gibt ein Beispiel, das ich selber als so instruktiv empfunden habe, weil ich zunächst auch gedacht habe, ja gut, diese Kanzleramt, das war ja sehr idyllisch, ne? Sehr idyllisch angelegt. Sie haben auch recht, diese comedyhaften Sachen, das kann man sozusagen weglachen, das ist alles nicht so ernsthaft kritisch angelegt und vielleicht gibt es ja in der deutschen politischen Kultur wirklich eine starke Neigung, den kritischen Blick auf Politik unterhaltsam, das würde funktionieren. Das scheint ja dann und wann im Tatort scheint das ja auch zu funktionieren. Und das beste Gegenbeispiel, was ich gesehen habe, war ein Sechsteiler des Fernsehurgesteins Dieter Wedel. Wedel, die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, war sozusagen mal der große Mann des deutschen Fernsehens, des deutschen Qualitätsfernsehens, wenn man so will. Der kriegte auch bei den Öffentlich-Rechtlichen unglaubliche Budgets durch, hat Fernsehgeschichte geschrieben, wenn man so will. Und der hat dann, ich glaube es war 2006, ein Mehrteiler gemacht mit dem Titel Die Affäre Semmeling. Der spielte im Hamburger Politmilieu und hat eigentlich genau das gemacht, was Sie jetzt so angedeutet haben, wo ich auch denken würde, so müsste es eigentlich funktionieren, nämlich sehr kritisch, auch den Blick hinter die Kulissen, die sehr differenziert, die Motive der Handelnden offengelegt, ein sehr nüchternen Blick auf die Politik, aber doch unterhaltsam verpackt. Und der arme Dieter Wedel war nach der Ausstrahlung der dritten Folge dieses Sechsteilers so verzweifelt, dass er in einem Interview gesagt hat, so schlechte Quoten hatte ich noch nie. Ja? Und ich würde sogar so weit gehen, dass ihm diese Produktion das Genick gebrochen hat. Danach hat er dann nur noch in Dresden irgendwelche Nibelungenfestspiele oder sowas veranstaltet. Aber im Fernsehen ist er raus. Das ist doch spannend. Wie kann das passieren? Wie kann jemand, der wirklich weiß, wie es geht, ja, und der ein gutes Drehbuch macht, der hervorragende Schauspieler akquiriert und einen Sechsteiler macht mit einer ganz spannenden, kritischen Konstruktion von Politik, wie kann der so Schiffbruch erleiden? Das ist mir immer noch ein Rätsel. Also da, glaube ich, muss man wirklich nochmal genauer hinschauen, was ist da eigentlich los in der deutschen Medienkultur, warum, also ich glaube mal nicht, dass alle nur auf die Nonnen stehen, wie Ralf Husmann das meinte, aber irgendwas ist da im deutschen Publikum, was die Bereitschaft, sich mit solchen Dingen dann auch zustimmend zu beschäftigen, doch auf relativ kleine Gruppen gebildeter, international orientierter Zuschauer begrenzt, weil auch all diese tollen Sachen, Underwood, Borgen und so weiter, die laufen ja hier alle als Minderheitenprogramme, das ist ja nicht kommerziell erfolgreich. Ja, also das, ich finde es immer noch eine ganz offene Frage und eigentlich müsste man bald mal ein Forschungsprojekt einreichen, um dem wirklich mal seriös nachgehen zu können. Okay.
Ja, Olaf Sanders, ich gehöre zu Weitersehen, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Ich habe eine Frage, die gar nicht so ganz an Sie allein geht, sondern zugleich auch an Anja Besant und Marc Ahrenhövel, glaube ich. Ich bin aber an Ihrem Max-Weber-Zitat hängen geblieben, was ja eigentlich ein gutes Zitat ist und deswegen ja auch ganz oft kommt. Und ich dachte einen Moment lang, stopp, Das ist ein total gutes Zitat, aber das passt ja eigentlich, sagen wir mal, seit 1979 nicht mehr, seitdem man irgendwie eher mit dem Bohren aufgehört hat und stattdessen alternativlos nur noch die Oberfläche der dicken Bretter bearbeitet. Und da wäre ja dann der Übergang, Sie haben das ja selbst gesagt, zu der Urserie von House of Cards, die ja schon was auch mit Margaret Thatcher zu tun hat und den Durchsetzungen von neoliberalen Tendenzen in der Politik mit diesen Alternativlosigkeiten. Das heißt aber ja, man hat jetzt eine zweite Folge von Langweiligkeit. Also einmal die, die ich auch aus Diskussionen mit Anja immer erinnere, so Gremienarbeit, wo man sich über neue Radweglayouts und so gestaltet, die ist halt schwer verfilmbar. Das stimmt. Also das ja, aber wie hängt eigentlich zusammen, dass das vielleicht doch stärkere Aufhören des Bohrens dann auf so eine Gegenkultur trifft, weil wenn Sie jetzt 79, 20 Jahre dazu, 99, dann sind Sie sozusagen West Wing Anfang und Sie haben das eben in der Antwort nochmal schön formuliert, da gibt es eine Art von Aufbruchstimmung, die ja auch auf eine Resignation in der Politik reagiert, sodass man eigentlich vielleicht auch andersrum formulieren könnte und da wüsste ich gerne Ihre Einschätzung dazu, dass diese Politik-Serien reagieren und auch die Dramatisierung, also dass wieder die Langeweile aus der Politik austreiben, aus einer neoliberal gesetzten, ja hier ist eigentlich gar nichts mehr zu entscheiden mit dem berühmten Augenmaß und der Leidenschaft, sondern wir verwalten das, also Politik wird eher zu Policy, wir verwalten, wir organisieren, das ist sowieso schon langweilig, aber die große Gestaltungsfrage, wie wir leben wollen, die stellt sich eben gar nicht mehr. Und die kommt jetzt eigentlich fiktional auf eine andere Weise zurück. Das ist allerdings mehr ein Eindruck, aber das würde die Frage umdrehen. Also Max Weber geht nicht mehr, deswegen haben wir jetzt Politikserien, aber die erinnern uns ja auch genau daran.
Ja, das finde ich auf jeden Fall wichtigen Hinweis, weil das verschiedene Aspekte nochmal auf den Tisch bringt, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Ich habe jetzt sehr stark auf fiktionale Medienkonstruktionen fokussiert, sozusagen auch aufgrund des Gegenstandes, den wir hier gesetzt haben. Man muss natürlich in sehr starkem Maße sich auch anschauen, wie hat sich denn die nicht fiktionale Konstruktion des Politischen in den Medien verändert. Das ist auch ein Aspekt, ne? Wenn man dann nämlich schaut, wie haben sich beispielsweise Wahlkämpfe, wie hat sich Regierungskommunikation geändert in den 90er Jahren und nach der Jahrtausendwende, da hat man hier natürlich auch deutliche Einschnitte. Da sind wir dann in diesen Diskussionen um Amerikanisierung und so weiter, der politischen Kommunikation, damit beschäftigen sich ja zurzeit auch die politischen Kommunikationsforscher sehr intensiv. Und wo man dann ganz merkwürdige Schleifen sozusagen des gegenseitigen Aufeinandereinwirkens feststellen kann. Ne? Wie einerseits sozusagen angefangen bei der Präsidentschaft Reagans sozusagen fiktionale Elemente in die nicht fiktionale Politikdarstellung einschleichen, Rückwirkungen entstehen, dann wiederum sozusagen das nicht fiktionale auf das Fiktionale übergreift und also irgendwann dann auch so hyperreale Räume entstehen, wo man gar nicht mehr weiß, ist das jetzt fiktional oder nicht. Also wenn Donald Trump in irgendwelchen Satire-Sendungen auftritt und sich selber parodiert, was ist das dann? Ja, ist das Fiktion oder ist das reale Politikinszenierung? Das weiß man dann gar nicht mehr so genau. Also das wäre auf jeden Fall ein Aspekt, den man sicherlich noch genauer in den Blick nehmen müsste, weil natürlich diese nicht fiktionalen Politikkonstruktionen auch auf die Erwartungen des Publikums sich auswirken. Ja, auch da spielt ja was zusammen. Also wenn ich das langsame Bohren ist spätestens dann zu Ende, wenn Politik sich so beschleunigt, dass sie ständig sozusagen nur noch Ergebnisse präsentieren muss, weil das Bohren selbst interessiert keinen mehr. Ja, also diese Art von Beschleunigung, die ist da sicherlich auch beteiligt. Und dann haben Sie natürlich völlig recht, dieser Aspekt, ist vielleicht die Vorstellung in der Politik, gäbe es noch etwas zu entscheiden, per se schon eine Fiktion? Ja? Oder müssen wir auf die fiktionalen Formate zurückgreifen, um uns daran zu erinnern, es könnte ja so sein, dass in der Politik noch etwas zu entscheiden ist. Das wäre ja auch ein interessanter Effekt. Ja? wenn Sie sagen, der Diskurs der Alternativlosigkeit will uns sozusagen vormachen, Politik entscheidet gar nichts mehr, die Entscheidungen sind alle schon quasi strukturell vorweggenommen und gefallen, dann wäre es ein hochinteressanter Aspekt, und dafür spräche in der Tat diese Aktivierungsfunktion von Präsident Bartlett bei den amerikanischen Intellektuellen, zu sagen, diese Illusion des Nichtentscheidens in der Politik wird durch die Fiktion wieder aufgelöst. Also das finde ich eine sehr spannende These, die man sicherlich dann auch nochmal genauer am einzelnen Material untersuchen müsste.
Ja, ich bin angesprochen worden und würde auf Olafs Frage einfach sagen, doch, es gibt auch noch Serienformate, die genau dieses Bohren dicker Bretter in der Politik darstellen. Ein Beispiel wäre Show Me a Hero, wo das quasi über einen ganz langen Zeitraum angebohrt wird, nur so als Andeutung. Und dann habe ich noch eine Frage, allerdings unhöflicherweise nicht an Sie, Herr Dörner, sondern an das Publikum selbst. Und ich glaube, die werden wir so durch die nächsten Tage möglicherweise tragen. Weil was mir unglaublich gut gefällt an Ihren Texten, auch in diesem Vortrag, war das jetzt wieder sehr sichtbar, ist immer wieder die Ermahnung, das Publikum auch nicht zu unterschätzen mit in seiner Rezeption von solchen Formaten. Das ist mir ungeheuer sympathisch. Und Sie haben gleichzeitig aber auch immer wieder gesagt, das sind ja Materialien, die sind nicht zum Zwecke politischer Bildung produziert worden, sondern zum Zwecke der Unterhaltung. Und die Frage, die ich quasi in den Raum stellen möchte, ist, aber was passiert mit diesem Material in Bildungssituationen? Ne? Also wird es genutzt? Und wenn es genutzt wird, für was? Und ich will nur mal so eine kleine, und da bin ich dann nämlich nicht mehr so optimistisch plötzlich, also weil dann gibt es plötzlich Reflexe in Bildungssituationen. Also eine kleine Umfrage, die nicht repräsentativ ist, aber die wir durchgeführt haben und in der wir Lehrerinnen und Lehrer für das Fach Gemeinschaftskunde angesprochen haben und gefragt haben, was würdet ihr House of Cards und Homeland und ähnliche Dinge im Unterricht einsetzen? Und wenn ja, für was denn? Auch Borgen war damit angesprochen. Und da haben ganz viele gesagt, ja klar würden wir das machen und wir würden das machen, um das, was quasi häufig unsichtbar ist, mal sichtbar zu machen. Also zum Beispiel Koalitionsverhandlungen, das kann man ganz gut mit Borgen zeigen, das wird da sichtbar gemacht. Also dieses Material hilft uns, Dinge, die wir im Unterricht schlecht sichtbar machen können, jetzt sichtbarer zu machen. Und ich bin so ein bisschen erschrocken davon, weil wenn wir das Material tatsächlich nutzen, um zu sagen, ja, so funktionieren Koalitionsverhandlungen, dann machen wir damit gleichzeitig ja noch ein Statement über das, von was Sie immer mit so einem Zungenschlag, würde ich fast sagen, gesagt haben, jeder weiß ja, dass Morde und diese Art von Korruption nicht das politische Alltagsgeschäft prägen. Aber das ist dann, wenn wir Teile des Materials als also reale Abbildungen würdigen, dann nehmen wir das andere quasi so im Gepäck ein Stück weit mit. Und das finde ich ganz spannend, sich zu überlegen immer wieder, okay, es ist nicht für Bildungsprozesse produziert, aber was passiert in den Bildungsprozessen damit, wenn es eingesetzt wird? Und dass es eingesetzt wird, dafür sorgt auch zum Teil das politische Personal. Jürgen Trittin hat einen großen Artikel gehabt, mit dem er sagt, House of Cards ist besser als jeder Gemeinschaftskundeunterricht. Ich glaube fast, dass ich damit das letzte Wort hatte. Oder gebe ich es nochmal zurück? Möchten Sie nochmal darauf reagieren?
Ja, gerne, weil das ist spannend. Also bei dieser Veranstaltung im Deutschen Bundestag, wo es zwar einen kleinen Screen gab, aber auch ein großes Publikum, da war auch eine Lehrerin aus dem Wedding dabei, die auch sagte, ja, sie hätte jetzt gerade im Unterricht auch House of Cards verwendet, um klarzumachen, wie läuft Mehrheitsbeschaffung in Repräsentantenhaus oder sowas. Ne? So, gut. Das ist ja wirklich total realistisch dargestellt, muss man ehrlich sagen. Also besser kann man es eigentlich nicht machen, dass sozusagen das Verständnis, welche Prozesse sind da beteiligt, damit am Ende sozusagen so oder so abgestimmt wird. Was erfordert das von den Lehrern? Ja, und darüber haben wir da auch diskutiert. Ja, es erfordert in der Tat einen sehr differenzierten Blick auf das Material zu Schulen. und zu sagen, okay, ja, wir haben hier einerseits diese Realitätsindikatoren, wo man wirklich eine Menge daraus lernen kann, und wir haben auf der anderen Seite sozusagen eine Unterhaltungsdramaturgie, die dafür sorgt, dass wir das überhaupt gerne gucken, weil wir uns ja normalerweise jetzt nicht mit Details des amerikanischen Gremiensystems befassen würden. Ja, wenn man also das schafft, glaube ich, und das wurde zumindest von dieser Lehrerin auch bestätigt, dass das anscheinend funktionieren kann, diesen differenzierten Blick zu schulen und zu sagen, wir haben hier eine Sicht auf das System, die sehr realitätshaltig ist, und wir haben auf der anderen Seite unterhaltungsdramaturgische Elemente, die nötig sind, damit wir dranbleiben, dann behaupte ich trotzdem, ich verstehe die Skepsis, aber dann behaupte ich trotzdem, kann man das gewinnbringend einsetzen. Aber vielleicht ist das auch naiv, ich weiß es nicht.
Vielen Dank. Wir wollen uns im Ganzen nochmal bedanken für diesen Vortrag. Wir wissen, es ist keine Selbstverständlichkeit gewesen, heute hier bei uns zu sein und zu sprechen. Und wir haben ein bisschen überzogen, aber wir haben auch ein bisschen später angefangen. Von daher würde ich sagen, die Kaffeepause geht jetzt bis 15:45. Und jeder und jede von Ihnen muss die Kaffeepause verwenden, um einem Panel, zwei Panel eigentlich, zugeordnet zu werden in den beiden Panel-Sessions. Vielen Dank.